Ja,
sehr schön.
So ein Spiel.
Ja, guten Abend oder hallo zum Podcast. Ja, ich sitze hier mit Einhard. Hallo Einhard.
Guten Abend, Maha.
Und es geht um Impro-Musik, Liedkultur 54, beziehungsweise ich habe so einen schönen Untertitel, Tonkunst, was so ein schönes altes Wort ist für die Kunst der Töne, die du ja betreibst. Ne? Ja, sag doch mal, wer du bist. Also einige kennen dich schon, weil es jetzt schon das dritte Mal ist,
dass genau.
du hier bist, aber trotzdem nicht alle.
Ja, ich bin Einhard Luther. Ich habe jetzt schon zweimal mit Maha über einige andere Themen gesprochen, übers Fahrrad und übers Reisen. Und wir hatten uns in meinem Teegeschäft kennengelernt und irgendwann kamen wir halt auf verschiedene Sachen zu sprechen und irgendwann kamen wir natürlich auch auf das wunderschöne Thema Podcast zu sprechen und beschlossen dann letztlich mal ein paar Sachen hier so also abzuhandeln sozusagen. Und da Musik für mich immer ein wichtiges Thema war in meinem Leben und vor allen Dingen die improvisierte Musik, habe ich auch das einfach mal vorgeschlagen, weil das ist ein schönes Thema und ist oft ein bisschen unterschätzt, ja. Weil mehr so in diesem Popularbereich, aber ich denke, in der improvisierten Musik liegt sehr viel.
Ja.
Also, und wenn man überlegt, dass unsere Notenschrift und so, und also jetzt so im sogenannten E-Musikbereich, wir Deutschen müssen ja immer, trennen ja immer gerne zwischen E und U. Da im E-Musikbereich ja doch sehr starr oft eine Vorgabe besteht bei bestimmten Werken und so, dachte ich mal, es ist auch ganz gut darüber zu reden, wie man sich davon mal befreien kann, einfach mal so zu musizieren und diese Werke einfach mal links liegen zu lassen.
Genau, und es hat natürlich für mich einen entscheidenden Vorteil. Ich kann endlich mal wieder über Musik reden, ohne die GEMA fürchten zu müssen, weil das ja improvisierte Musik ist. Und du bist nicht Mitglied der GEMA, also kann die GEMA nichts von uns wollen. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm.
Ja, es gibt auch andere Wege abseits der
Du veröffentlichst ja auch unter Creative Commons, ne?
Genau, ich habe einen Soundcloud-Account. Dort nenne ich mich Element of Art. Die Wörter werden mit Unterstrichen getrennt, aber das, ich denke mal, wenn man mit Element einfach bei der Suchfunktion eingibt, müsste ich dann da auch schon irgendwie auftauchen. Auf Soundcloud habe ich viel von meinen Gitarrenstücken. Ich spiele sehr gerne auch Konzertgitarre und andere Gitarren. Und ich habe auch dort ein paar elektronische Sachen, aber hauptsächlich meine Gitarrenstücke auf Soundcloud. Und so experimentelleres und elektronisches unter anderem veröffentliche ich eher auf Audio Boom, wie es ja jetzt heißt, also Audio Boo. Da mache ich aber auch normale Mini-Podcasts, manchmal Textbeiträge. Mhm. Ja, und sonst, ich bin halt wirklich jetzt nicht der, der stark auf dem Bereich Live-Konzerte unterwegs ist. Mhm. Weil ich halt doch, gehört vielleicht auch noch zu meiner Vorstellung, wie ich schon erwähnte, ein Geschäft habe und das mich, das Geschäft nimmt mich natürlich zeitlich sehr stark ein. Mhm. So ist das Thema Musik für mich also eine ganz private Leidenschaft immer gewesen. Also ich komme aus einer Familie, wo sie alle mit Musik zu tun haben. Mhm. Und vielleicht vorab, bevor ich so ein bisschen auf die Voraussetzungen eingehe, die vorhanden sein sollten, wenn man sich mit improvisierter Musik beschäftigt, zu der Geschichte, wie ich dazu auch gekommen bin, ist ja auch vielleicht ganz interessant. Ja,
das würde mich natürlich sehr interessieren. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Ah, verstehe.
Ich werde hier gar nicht mehr gebraucht. nee, mach mal.
Also im Grunde genommen hat meine Großmutter mir das nahegebracht. Die war nämlich Organistin. Und Organisten haben oft, die kriegen oft nur irgendwie so eine Vorgabe mit bezifferten Bässen und alles und spielen sehr viel selbst.
Das kommen wir ja später noch.
Ja. Und sie hat mir immer nahegelegt, abseits von Noten, mich mit dem Klavier auch einfach frei zu beschäftigen. Mhm. Hat das immer gefördert. Mhm. Und ich habe daran auch schon als Kind meist doch mehr Gefallen gefunden, als die Sachen zu üben für die nächste Klavierstunde.
Ja.
Ganz zum Missfallen meiner Mutter. Aber im Grunde genommen hat mich das einfach mehr begeistert, das freie Musizieren. Und ich habe dann auch irgendwann mit 14, 15 sozusagen revoltiert und habe dann das Instrument gewechselt und habe ein Instrument gewählt, wo also wirklich die Improvisation auch oft im Vordergrund steht, und zwar die Gitarre. Hatte auch Unterricht ein paar Jahre und habe dort also sehr viel durch verschiedene Musikrichtungen gelernt, was Improvisation angeht. Das einfach das Empfinden der Musik habe ich auch sehr stark meiner Beschäftigung mit der Gitarre zu verdanken.
Ja, ich glaube, die Gitarre ist ein Instrument, was dazu einfach verleitet, dass man halt improvisiert.
Absolut, ja. Ja. Du kannst natürlich auch, es gibt sehr viel Literatur für Gitarre, klar. Auch viel adaptierte Sachen von spanischen Komponisten, die also eigentlich für Klavier geschrieben haben, gibt es wunderschöne Gitarrenmusik und auch adaptierte Lautensachen gibt es auch, also jede Menge Literatur. Aber du hast recht, also ich habe die Gitarre auch immer als ein Instrument empfunden, was geradezu verleitet, einfach drauf loszulegen.
Ja.
Also du hast nicht dieses Strahlensystem der Klaviertastatur, sondern du hast halt eher so ein Feld, auf dem du dich bewegst. Und wenn du das mal irgendwie begriffen hast, wie das ist mit den Lagen und den Abständen und allem, ist das echt eine schöne Sache, um einfach frei seinen Empfindungen nachzugehen, die man so gerade hat.
Genau, ja. Ich denke, das ist wirklich, wirklich auch so. Also ich hätte das machen sollen, ich habe das nicht gemacht. Ich habe halt die Gitarre ausgelassen. Also ich habe halt Klavier und Posaune gespielt. Das sind beides nicht so die Instrumente zum Improvisieren eigentlich.
Wobei,
also Klavier kann man natürlich schon, aber bei der Posaune kommt es ja auch irgendwie darauf an, dass du, weil du nur eine Stimme hast in der Posaune, dass du mit anderen zusammenspielst. Und dann im Jazz geht das natürlich auch da mit dem Improvisieren. Aber es ist schon ein Instrument, das halt eben mit anderen zusammenspielt und dann natürlich auch noch die Tenorposaune, die ja dann doch eher auch so begleitende
tiefere Lage, ja.
Nee, für die Posaune ist das sogar die hohe Lage.
Ach, die natürlich.
Aber es gibt Altposaunen und also Sopranposaunen gibt es wahrscheinlich auch, aber das ist wohl sehr selten.
Ja, aber vor allem, also wenn man sich mit Improvisation beschäftigt, ich meine, man kann natürlich auch einfach wild loslegen, ohne irgendwelche Vorstufen von Wissen. Was dann oft herauskommt, ist aber wahrscheinlich nicht so kompatibel für das abendländische Ohr, würde ich mal sagen, würde ich mal so behaupten.
Ja, aber das abendländische Ohr müssen wir uns auch noch unterhalten.
Ja, wir sind ja da in einem ganz bestimmten System von Klängen und vor allen Dingen Tonabständen aufgewachsen und empfinden das als Wohlklang. Mhm. Ja. Und wenn bestimmte Intervalle erklingen, die starke Interferenzen haben, vom Schwingungsverhältnis ungleich sind, empfindet unser Ohr das eher als Missklang.
Störend, genau.
Ja. Ja. Das ist aber auch wirklich, also eine, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber das ist auch wirklich eine da der Sache geschuldet, dass wir halt damit aufgewachsen sind. Ich denke, also für uns wird eine Peking-Oper immer irgendwie, wenn wir uns nicht damit total beschäftigen, etwas fremd klingen, aber umgekehrt wird das ähnlich sein.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber also ich meine, die Kulturen wachsen natürlich auch irgendwie zusammen, aber letztlich sind wir in unserem System der proportionalen Frequenzverhältnisse irgendwie doch gefangen.
Ja. Ja gut, auch das hat man ja im 20. Jahrhundert selbst in Europa überwunden und das stört natürlich auch viele, ja. Und da gibt es ja den berühmten Spruch von William Busch, Musik wird störend oft empfunden, zumal sie mit Geräusch verbunden.
Genau.
Ja, ja ist klar, also dein Weg zur Musik ist ja tatsächlich dann durchaus nachvollziehbar über die Vorbelastung durch die Organistin und so, ja.
Ja, meine Mutter ist Sängerin. Mein Vater hat sich sehr stark mit Richard Wagner beschäftigt. Also da liegt das im Blut. Es war wurde gar nicht diskutiert. Wir wurden halt mit 5, 6 ans Klavier gesetzt. Und dann ging das los.
Ja.
Und ich bin, ja, also ich habe das natürlich, welches Kind will nicht gerne runtergehen, spielen und die anderen spielen. Ich habe das natürlich oft auch verflucht als Kind.
Ja, ja, ja.
Aber so ein bisschen Druck. Ich meine, Musikerziehung, gibt es ja genug Geschichten, die erzählt werden, was das alles Positives auswirkt.
Ich denke auch, das ist sehr positiv.
Und ich bin also heute sehr froh, dass ich das genossen habe.
Ja.
Ja. Wow. Gut, also wie gesagt, ich habe eben angefangen, man kann natürlich auch einfach ohne irgendwelche Grundlagen der Musiktheorie anfangen zu improvisieren, wenn man irgendwie auch so ein bisschen ein Gehör hat, welches also einfach auch Klänge und Intervalle erfassen kann und zum Beispiel auf der Klaviertastatur jetzt nur die schwarzen Tasten spielt. Ja, also dann hat man im Grunde genommen schon, ohne es zu wissen, so eine pentatonische Tonleiter. Was ja auch in Asien sehr, also sehr populär ist. Und da kann man schon sehr viel machen, ohne überhaupt sich jetzt näher mit Harmonielehre auseinanderzusetzen.
Ja, die Tastatur ist ja schon so gemacht, dass man irgendwie Zugang zur Harmonielehre hat, weil die ja nicht zufällig so ist.
Genau.
Wie sie ist.
Das ist natürlich auf anderen Instrumenten wie Violine oder so, die nicht mal Bünde hat.
Ja, ja, das ist völlig anders.
Also sehr schwer.
Der Posaune ist das auch schwierig.
Genau,
der Posaune ist schon schwierig, den Ton zu finden. Gut, bei der Violine auch. Weil ja eben, ja, also man muss ihn dann auch hören, den Ton, ne, damit man ihn richtig macht. Und das ist schon auch sehr schwierig.
Deshalb ist natürlich das Klavier schon auch ein Instrument, was sehr zur Improvisation einlädt. Aber ich meine, nur die schwarzen Tasten zu spielen oder letztlich auch nur die weißen, das geht natürlich auch, ist auf Dauer natürlich nicht befriedigend.
Ja, klar.
Ist man also doch nur in so zwei Systemen drin. Und nun kann man sich natürlich auch ohne Vorwissen das irgendwie weiter erarbeiten. Ich kenne auch jemanden, der sich das ganz frei, ohne zu wissen, was ein Quintenzirkel ist oder so, sich schon auch erarbeitet hat und da, ohne jetzt zu wissen, groß theoretisch, was das für ein Überbau ist, eigentlich schöne Stücke spielen kann. Kenne ich auch. Aber ich halte es schon für sinnvoll, sich so etwas mit Musiktheorie auch auseinandergesetzt zu haben, wenn man improvisiert. Ich meine, das ist sowieso oft der Fall. Also im Musikunterricht wird aber oft, ist meine Erfahrung, das eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, also in dieser klassischen Schulmusik.
Sehr wenig gemacht, stimmt. Also Harmonielehre kommt da irgendwie kaum vor.
Weil da geht es halt darum, Stücke zu lernen. Ja. So fleißige Landmann wird einstudiert, Beethoven-Sonatinen und so. Das geht also dann, da geht es wirklich darum, Noten zu können, das umzusetzen.
Ja.
So vom Vertikalen ins Horizontale umzuklappen, die Metrik irgendwie zu begreifen und Dynamikanweisungen lesen zu können. Also da geht es wirklich eher um so eine, quasi um so eine Schrift, also eine Schriftsprache in Klänge umzuwandeln. Und meine Erfahrung ist die, dass oft so die exzellenten Blattspieler, die das wirklich auch, wie sagt man so schön, prima vista, also beherrschen, oft so ein bisschen mit Neid auf Menschen schauen, die so sich so frei bewegen. Improvisatorisch. Ja, und
keine Noten brauchen dafür.
Ja. So, weil sie nämlich oft, wenn sie das probieren, dann eigentlich nur Tonleitern spielen.
Naja.
Tonleiterstudien, Clementi, da sind sie wahrscheinlich, oder irgendwelche anderen Sachen sind sie mit gequält worden. Tonleitern rauf und runter in verschiedenen auseinandergehend, zusammengehend, parallel. Und aber also ich finde es ein bisschen schade, dass die Improvisation da in der Schulmusik so oft so ein bisschen untergeht. Ja. Ich meine, und das kam dann oft eher so mit, bei mir kam das dann wirklich dann auch eher so auch mit Gleichaltrigen zustande. Aber gut, ich hatte das Glück auch, dass ich mich ein bisschen dann damit zu beschäftigen, also auch Interesse zu haben, also durch auch die Förderung meiner Großmutter. Und bin dann irgendwie auch darauf gestoßen, dass unser Tonsystem, was wir heute so haben, also diese temperierte Stimmung, die auf dem Klavier besteht, ja eigentlich auch eine Verstimmung ist, im Grunde genommen. Aber dazu führt, dass wir wirklich in allen 12 Tonarten gleichberechtigt spielen können. Also eine Oktave besteht also von C3 zu C4 oder was.
Jetzt sind wir schon so richtig bei der Harmonielehre. Wollen wir da jetzt direkt schon einsteigen?
Naja, ist ja auch
In meinem. Ja, ja, ist in deinem Dings. Dann, ich dachte, wir machen zwischendurch noch ein bisschen Musik, aber.
Können wir ja gleich
zwischendurch. Dann machen wir das zwischendurch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil es dann ein bisschen unterbrochen ist, weil der Teil über die Harmonielehre doch sehr lang ist. Also Warnung, jetzt kommt das mit der Harmonielehre und es wird sehr lang.
Nein, wir brauchen das ja nicht so auszuführen. Ja, also ich habe das, ich wollte halt einfach kurz darauf eingehen. Das Ziel ist einfach, warum ich das erzählen will, ist einfach klarzumachen, dass wenn man sich damit etwas beschäftigt, eigentlich reicht schon die Beschäftigung mit dem Quintenzirkel aus, um zu begreifen, was für Tonarten, also welche Tonarten in einem näheren Verwandtschaftsverhältnis bestehen und welche in einem ferneren Verwandtschaftsverhältnis stehen.
Ja, da musst du natürlich erklären, was das alles ist, also Quintenzirkel und so.
Ja, das mache ich schon. Also wir gehen also von der Klaviertastatur aus und wenn man jetzt also ein C spielt und das C die Oktave drüber, sagt ja schon der Name, Oktave sind das 8 Töne und wir haben aber Halbtonschritte. Und das sind also 12 Halbtonschritte. Und deshalb haben wir halt auch 12 Tonarten. Und diese Tonarten gibt es in mehreren Varianten, also in 2 Varianten oder beziehungsweise noch mehreren Varianten. In der Dur-Variante und in der Moll-Variante. Und haben also auch noch Beziehungen zu anderen Tonarten natürlich. Und die Beziehung wird im Quintenzirkel quasi so beschrieben. Also Quinte, wie auch, also das ist relativ gut abzuleiten. Wie der Name sagt, geht es halt um 5 Tonschritte nach oben und nach unten.
Ja, also und vorhin die Oktave, das sind 8 Töne und
genau.
Das sind halt 5 Töne, genau.
So, und wenn man jetzt zum Beispiel von dem C 5 Schritte nach oben geht, sind wir beim G. Und wenn man vom C 5 Schritte nach unten geht, sind wir beim F. Und das sind also schon, da haben wir schon also 3 Tonarten, die in einem sehr engen Verwandtschaftsverhältnis stehen. Und die Grundtonart, sagen wir mal einfach C, nennen wir halt Tonika. Mhm. Die 5 Töne nach oben nennen wir Dominante und die 5 Töne nach unten die Subdominante. Mhm. Das heißt, also man kann auch sagen 4 Töne nach oben. Das F ist ja auch über dem C wieder. Mhm. Und das kann man halt in der Kadenz dann sehr schön bezeichnen, indem man sagt Stufe 1, Stufe 4, Stufe 5, Stufe 1. Mhm. Der Blues baut zum Beispiel auf diesem Kadenzverhältnis sehr stark auf. Mhm. Und es war auch so ziemlich das erste Verhältnis von Tonarten, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und da kann man schon relativ viel machen, wenn man jetzt auch das Wissen hat, wie die Akkorde der jeweiligen Tonarten aufgebaut sind. Mhm. Also wenn ich weiß, wie ein Dur-Akkord aufgebaut ist und wie ein Moll-Akkord aufgebaut ist, kann ich schon mal mit diesen 3 Tonarten 3 verschiedene Akkorde verbinden. Mhm. Und wenn ich dann weiß, wie die Tonleiter, die dazugehörige, gespielt wird, kann ich dazu schon eine Melodie spielen.
Ja, mach also doch mal ganz, vor.
Ich meine, ganz einfache Methodik. Also ich habe ein C-Moll-Akkord. Dann die Subdominante. Gehe ich wieder zurück zur Tonika. Und die Dominante. Und die Tonika wieder. Also das ist einfach ein ganz simples Modell. Mhm. Und jetzt geht es halt darum, Verbindungstöne herzustellen und diese verschiedenen Tonarten in eine relativ sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Mhm. Und wenn ich dann der Meinung bin, das wird langweilig, dann muss ich halt andere Tonarten dazu nehmen.
Ja, ja.
Und da gibt es das perfekte System. Ich bin jetzt noch gar nicht auf die Vorzeichen und so eingegangen, weil ich halt erstmal denke, ich baue jetzt so jetzt hier weiter auf. Es gibt nämlich zu der Molltonart auch eine parallele Dur-Tonart. Mhm. Die liegt eine kleine Terz drüber. Das sind also 3 Halbtonschritte. Und dann kann ich halt auch probieren, jetzt von C-Moll ausgehend die parallele Dur-Tonart mit einzubringen. Mhm. Und das wäre halt S-Dur.
S-Dur, ja.
Und die hat natürlich auch wieder eine Dominante und eine Subdominante, die wiederum eine Quinte drüber und drunter liegen. Mhm. Und die kann ich natürlich auch wieder einbauen.
Ja.
Und schon habe ich 6 Tonarten, die unmittelbar in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen. Mhm. Und das ist schon mal das Doppelte von 3. Und da kann man schon wesentlich mehr machen. Mhm. Und da kannst du also schon quasi endlos vor dich hin spielen.
Mhm. Ja. Also ich habe mir das mit der Dominante, der Subdominante immer so vorgestellt. Also hast du halt die Grundtonart und dann, also die Tonika, und dann gibt's halt so einen schlappen Verwandten, das ist die Subdominante, weil da nicht viel passiert. Aber bei der Dominanten ist es halt so, oder bei der Dominante ist es halt so, dass da so eine Spannung ist und man möchte dann
eben wieder
die Tonika hören,
ja. Ja.
Weil das irgendwie dahin strebt. Ne?
Ja.
Und das ist halt die interessante Spannung bei der ganzen Geschichte.
Deshalb wird auch oft also die Dominante dann relativ lange Zeit vermieden, kommt dann also zum
wird dann Ende Spannung hin, aufgebaut
genau, und führt dann wieder, löst das quasi wieder auf.
Ja.
Also wir haben in diesem System, also ich habe ja auch von Tonleitern gesprochen, da muss man sich halt wirklich einfach, ich meine, es ist schon auch Übung. Ich meine, ohne Übung geht das auch nicht. Und wenn man sich halt ein paar Geschichten einprägt in den Tonleitern, zum Beispiel, wo die Halbtonschritte sind, nämlich in der Dur-Tonleiter zwischen 3 und 4 und zwischen 7 und 8, also jetzt von Ganztönen ausgehend, und in der Molltonleiter zwischen 2 und 3 und 5 und 6, kann man im Grunde genommen dann schon in jeder Tonart, vorausgesetzt man weiß, welche Vorzeichen bestehen, die Tonleiter spielen. Es ist natürlich schwierig, also zumeist hat man natürlich Lieblingstonarten, die man gut beherrscht, die man eher sicher drauf hat. Und es gibt natürlich auch Tonarten, die etwas sperriger sind, die wo die Wege weiter sind.
Naja, hängt übrigens ja auch vom Instrument ab.
Hängt wenn natürlich.
Wenn ich eine Posaune habe, die in B gestimmt
ist,
dann ist natürlich B und F. F ist sogar noch bequemer, finde ich, auf der in B gestimmten Posaune. Aber jetzt sagen wir mal Fis. Also das ist halt nicht schön. Also das muss man, naja, geht auch, aber also die Grundtonarten gehen einem, oder die Grundtonart und die mit ihr eng verwandten gehen einfach leichter von der Hand.
Ja.
Also wenn man Tonleitern dann spielt.
Genau, weil du halt in dem natürlichen Tonsystem der Posaune dich mit F und B mehr bewegst.
Ja.
Es ist zum Beispiel, fällt auf der Gitarre, weil die halt eine bestimmte Stimmung hat, wo E sehr dominant ist. Also nicht die dominante ist, aber sehr wichtig ist. Ist natürlich ein E-Blues leichter zu spielen.
Genau.
Mit weniger Barré-Griffen als ein F-Blues.
Ja.
So. Genau. Ist auch wieder so eine Sache.
Ja. Weil, vielleicht kannst du nochmal, das fragt nämlich hier gerade einer, vielleicht kannst du nochmal den Unterschied zwischen Ganzton und Halbton vorführen. Den kann man ja hören. Das ist
wäre dann. Also ich hatte ja gesagt, die Oktave besteht aus 12 Halbtönen und jeder Ton steht in einem Verhältnis zu einem anderen Ton in einem Intervall-Stufenverhältnis und die haben auch alle Namen. Und ein Halbtonschritt ist eine Sekunde. Also der im Grunde genommen der kleinstmöglichste Schritt, der kleinstmögliche Tonschritt. Und der Ganztonschritt besteht aus 2 Sekunden. Also beziehungsweise der Halbtonschritt ist eine kleine Sekunde.
Ja.
Und der Ganztonschritt ist eine große Sekunde. Und dann gibt's also 3 Halbtöne.
Vielleicht, wenn du sie hintereinander spielst,
hat man es
besser als
wenn also du zusammen. Die kleine Sekunde. Und ich kann auch mal hier ein anderes Preset aufrufen, ohne
den Hall.
Ja, ohne Hall. Ich habe hier einfach mal irgendwie. Oh nee, das ist nicht so gut.
Das wäre so ein Blasinstrument, was man da hört.
Da habe ich jetzt, hier ein Elektrikpiano. Das hört sich zwar nicht so super an, zu der Software sage ich auch gleich noch was, aber es erfüllt seinen Zweck. Also wenn ich jetzt die kleine Sekunde spiele und die große Sekunde, hört man also schon einen großen Unterschied.
Ja, und dann und, hört man im Ohr schon die C-Dur-Tonleiter, wenn du da die große Sekunde spielst.
Genau, genau. Und bei der dritten Stufe sind wir halt bei der kleinen Terz. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig für die Moll, für den Moll-Dreiklang, die kleine Terz. Und bei 4 Halbtönen, also bei der großen Terz, sind wir bei einem ganz typischen, bei einer Dur-Terz. Ja. Und dann kommt die Quarte, CF. Und so weiter. Es geht dann immer, also zur Quinte zur Sechste, zur Septime, zur großen Septime, gibt es also immer in zwei Varianten, und zur Oktave. Und es geht dann natürlich auch weiter mit None, Undezime, also es geht über die Oktave natürlich auch hinaus.
Hier gibt es noch ein paar schöne Hinweise aus dem Chat von Christian. Die kleine Sekunde kann man sich über den Film Jaws merken. Der weiße Hai. Bei der Titelmusik kommt die kleine Sekunde vor.
Als Spannungselement natürlich. Genau. Weil die hat natürlich starke Interferenzen, gerade in dieser engen Lage auch. Mhm. Man kann die kleine Sekunde natürlich auch als übermäßige Oktave spielen, wenn man jetzt das. Ja, also nicht das. Aber die kleine Sekunde hat natürlich mehr Spannungsverhältnis als diese übermäßige Oktave, weil da die weite Lage etwas entzerrt. Ah, das der weiße Hai.
Ich habe das in der Titelmusik ist aber immer die immer ta-ta-ta-ta, das ist in so einem, also immer die beiden Töne, die Sekunde. Genau.
Aha, aha.
Genau. Die große Terz kann man sich merken oder ist kann man sich vorstellen, das ist nämlich der Kuckucksruf, schreibt er.
Ja, stimmt.
Genau. Und die Quarte kann man sich merken, das ist das Martinshorn.
Da-tü-da-da.
Ja, genau.
stimmt.
Ja, gut. Ja, und mir fallen natürlich noch andere Sachen ein, also zum Beispiel der C-Dur-Akkord, das ist auch der Anfang von so einem Choral. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das geht dann los mit da, da, da. Das klingt dann eben auch entsprechend.
Die Quartenstufe, ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Die Quartenstufe ist zum Beispiel sehr bekannt durch Enterprise.
Ja, ach so.
Schaltet uns
alles aus.
Entschuldigung. Naja, ist ja nur ein Ausschnitt gewesen. Entschuldigung.
Gut.
Aber auch, ich denke, das ist wahrscheinlich dann sogar schon bei dem Choral Wachet auf, weil den haben wir ja nicht gespielt.
Ja, der ist ja so alt da.
Naja, wer weiß. Ja, 70 Jahre.
Der ist alt. Während gut. Enterprise nicht, das Martinshorn und so, dürfte die Schöpfungshöhe nicht groß genug sein. Der Kuckuck kann auch keine Ansprüche stellen. Aber im Film Jaws fängt er schon an. Aber gut,
das ist
banal.
Ich habe ja auch die nur vier Töne von der. Ach, lassen wir das.
Genau.
Nun ist halt diese, also um da jetzt nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen, im Grunde genommen ist mit dem Quintenzirkel ist auch noch ein weiterer Schritt halt wichtig, dass also den kann man sich so als Kreis vorstellen oder auch als Spirale.
Mhm.
Und wenn man das so mit Uhrzeiten bezeichnet, ist also quasi 12 Uhr letztlich das C.
Mhm.
Ja, und dann geht es halt weiter nach rechts, kommen halt die Quinten nach oben, also C, G, D, A, E, dann geht es mal weiter nach oben.
Mhm.
Und bei jedem Schritt kommt ein Vorzeichen hinzu, welches in der nach oben Bewegung als Kreuz bezeichnet wird, also jetzt in unserem Sprachbereich.
Mhm.
Und nach unten, wenn ich jetzt also die Quinten nach unten gehe, also C, F, B, S, As und so weiter, kommen Vorzeichen, die sich als Bs bezeichnet werden, kommen die hinzu.
Mhm.
Und es wird halt immer einer mehr. Und insofern, wenn man jetzt von C Dur ausgeht und man nur weiße Tasten spielt, kommt eigentlich ganz einfach gesagt bei jeder neuen Tonart nach oben eine schwarze Taste mehr hinzu, die also das Vorzeichen darstellt. Und nach unten kommt auch jeweils eine schwarze Taste hinzu, die als B dann notiert wird. Mit einem kleinen B vor der Note.
Mhm.
Beziehungsweise nach oben gehen mit einem kleinen Kreuz vor der Note. Und das ist so, weil wir halt letztlich in der Tonleiter immer beachten müssen, dass die Halbtonschritte zwischen 3 und 4 und 7 und 8 sind im Dur-Bereich. Und das erklärt sich dann, wenn man sich das mathematisch mal vorstellt, auch irgendwie von selbst. Und ich will aber jetzt auch, wir machen ja jetzt hier nicht eine Sendung über Musiktheorie.
Ja, ja.
Deswegen will ich da auch nicht unbedingt jetzt weiter auf diese Bereiche eingehen. Wichtig ist halt einfach nur, dass die ganzen Geschichten zusammenhängen, und man kann das auch sehr schön sich klar machen, wenn man jetzt vom C ausgeht und in Quartenschritten nach oben geht. Also und immer weiter kommt man nach einer nach acht Oktaven kommt man wieder auf das gleiche C, das man unten gespielt hat. Und das heißt, diese Viererschritte, also 4 und 12, es ist ja mathematisch verwandt. Und da geht es halt um diese natürlichen Schwingungsverhältnisse auch, die bestehen und die unser Ohr letztlich als so harmonisch empfindet. Ja. Also mit ganzzahligen Proportionen wird hier gearbeitet. Und das ist aber nicht immer so gewesen. Also letztlich ist das nicht immer so gewesen, weil das ist ja im Grunde genommen eine leichte Verstimmung. Und die aber dazu führt, dass wir in allen Tonarten spielen können. Das nochmal als...
Warum kann man das eigentlich nicht, wenn das nicht temperiert ist? Also wenn die leichte Verstimmung nicht da ist?
Weil im Grunde genommen ein Gis und ein Ass, also jetzt Gis, das erhöhte G und das herabgesetzte A, ist eigentlich nicht der gleiche Ton.
Ah,
wenn man in der so Kürnberger Stimme, es wird so getan. Ja. Also es wird das Frequenzverhältnis angeglichen, gemittet quasi. Und in den älteren Stimmungen auf Cembali und auf anderen Instrumenten, die nicht temperiert waren, konnte man nicht in allen Tonarten spielen, weil es sich sonst verstimmt anhörte.
Ja, ja.
Die wurden also so gestimmt, dass man halt in 3-4 Tonarten spielen konnte. Und wenn man die verlassen hat, hat sich's verstimmt angehört. Und der Andreas Werkmeister hat sich überlegt, dieses Frequenzverhältnis so anzugleichen von allen 12 Tönen, dass letztlich alle Tonarten spielbar sind auf dem Tasteninstrument.
Ja.
Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Bach hat dann durch alle 12 Tonarten seine Präludien und Fugen geschrieben. Das wäre auch nicht möglich gewesen, wenn die temperierte Stimmung nicht da gewesen wäre. Und es gibt auch Instrumente, wo es als ohne irgendwelche Verstimmung möglich ist, diese buntlosen Instrumente, da kann man natürlich
auch anderen da variiert man etwas,
Ja.
Man zieht bei der Posaune eben auch die Töne je nach Tonart dann auch ein bisschen anders, weil sie sich einfach dann besser anhören.
Das
ist eben,
Aber das temperierte Tonsystem hat sich halt durchgesetzt, weil es halt wirklich sehr flexibel ist. Und die 12 aufeinander bezogenen Töne dadurch alle in ein engeres Verwandtschaftsverhältnis bringt.
Ja.
Das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel Schönberg gesagt hat, letztlich die Atonalität ist bezogen auf das temperierte Tonsystem eigentlich als sehr negativer Begriff und als Schimpfwort zu verstehen. Weil es, also für Schönberg gibt es nur nahe und nicht so nahe verwandte Tonarten. Und selbst die entfernten Tonarten stehen irgendwie in einem Verwandtschaftsverhältnis. Selbst der sehr unbequeme, der sehr unbequeme Intervall Tritonus, der, also HF zum Beispiel, der schon sehr kritisch vom Schwingungsverhältnis ist, steht in einem sehr entfernten Verwandtschaftsverhältnis. Also H kommt zum Beispiel in der F-Tonleiter nicht vor. Also wir sagen H, die im angelsächsischen System sagen sie B und B-Flat für unser B, aber wir sagen H. Und das kommt eigentlich nicht vor, aber wenn man genug moduliert, kommt man auch irgendwann auf H. Sehr weit entfernt.
Ja.
Aber gut, das soll es jetzt eigentlich, also Ach so, obwohl, ich wollte eine Sache noch zu den Schwingungsverhältnissen. Ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wir haben ja, da kommt ja Pythagoras ins Spiel. Mhm. Der hat ja dieses Monochord gebastelt mal irgendwann. Und wir haben ja, wir können ja die Frequenzen messen und haben da auch eine Einheit von dem guten Herrn Hertz und haben uns im Grunde genommen so im Allgemeinen darauf geeinigt heutzutage, dass wenn mehrere Leute zusammenspielen und ihre Instrumente erstmal stimmen, es einen Ton gibt, der als Grundlage gilt. Mhm. Und das ist der sogenannte Kammerton. Also das A, ich glaube über C3, man soll mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch sage. Und das sind halt 440 Hertz. Mhm. Dieser Ton hat 440 Hertz. Mhm. Es gibt in der alten Musik wird oft mit 415 Hertz gespielt.
Das eingestrichene A.
Eingestrichene A. Aber ja, genau, das ist halt das C am Klavier ist das C an dem Schloss. Mhm. Ist dieses, und das A darüber ist das eingestrichene A. Mhm. Aber im modernen Bereich geht man oft davon aus, dass dieses C das C3 ist. Mhm. Und das A darüber halt das A3 ist, das wird halt so bezeichnet. Aber das eingestrichene A ist natürlich die klassische Bezeichnung, sehr gut, genau. Und das hat im Allgemeinen 440 Hertz. Und wenn man jetzt die Schwingungsverhältnisse sich anschaut, die Oktave drüber, das ist halt quasi dann 8 Tone höher, ist halt 2:1, das sind also das A über dem Kammerton A hat halt 880 Hertz. Mhm. Und diese proportionalen Schwingungen lösen halt in unserem Ohr gewisse Wohlklänge, also ja. Wohlgefühle aus. Und auch die Quinte hat also mit 3:2 und die Quarte mit 4:3 und auch die große Terz mit 5:4, die haben halt alle ganzzahlige Proportionen. Und wenn man das dann verlässt, verlässt man auch irgendwann die ganzzahligen Proportionen. Und ganz interessant ist, dass also im Mittelalter zum Beispiel man der Meinung war, dass das ganze Universum quasi auf diese ganzzahligen Proportionen aufgebaut ist. Mhm. Also die haben ihre Gregorianik halt auch da übertragen auf dieses Denken. Mhm.
Aber da hat man ja nun andere Tonarten benutzt. Da hat man
ja.
Kirchentonarten
benutzt. Das stimmt, nach den griechischen Landschaften benannte Tonarten, die man auch sehr gut nachvollziehen kann, wenn man auf dem Klavier sie spielt. Ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt...
Ja, müssen wir jetzt nicht. Ich wollte das nur kurz einwerfen.
Genau. Wir kannten auch noch natürlich nicht das temperierte Tonsystem.
Mhm, klar.
Und auch diese, also die kannten halt wirklich eher die dorischen, ionischen und mixolydischen Tonarten. Mhm. Ja. Und das kann man sehr schön nachvollziehen, wenn man also nur weiße Tasten spielt zum Beispiel und immer also von C anfängt, von D anfängt und immer weiße Tasten spielt, hat man die Kirchentonart.
Ah, ja.
Und die schwarzen Tasten ganz auslässt, hat man die Kirchentonarten.
Der Christian fragt gerade, ob du noch was zu Obertönen sagen willst.
Wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt, weil nur die ja, das geht auch in die Physik rein. Es gibt bestimmte Schwingungsformen. Wir schweifen wirklich stark in die. Aber es ist natürlich, also Obertöne sind ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Weil unser Gehör nimmt immer mehrere Töne wahr. Obwohl wir einen Ton anspielen. Und es gibt im Grunde genommen. Das liegt an den Schwingungen, die Akustik hat. Nur die Sinuswelle, also an den Schwingungswellen liegt es. Nur die Sinuswelle ist eine Klangwelle ohne Obertöne. Mhm. Aber zum Beispiel der Sägezahn, die Sägezahnwelle, die Violine hat zum Beispiel eine Sägezahnwelle, die Saite, die angestrichene Saite, hat sehr viel Obertöne. Und die stehen immer in einem Verhältnis zu dem Grundton, das auch im Grunde genommen ganzzahlig sein kann, aber auch nicht ganzzahlig sein kann. Also der erste Oberton liegt eine Oktave über dem Grundton zum Beispiel und dann wiederum eine Quinte über der Oktave. So baut sich das auf und es gibt in der elektronischen Musik ganze Syntheseformen, die auf die harmonischen, wie sie auch genannt werden, also die Obertöne werden auch die harmonischen genannt, aufbaut. Mhm. Also die zum Beispiel Oskar Salas Mixturtrautonium, eines der ersten Musikinstrumente, dessen Synthese baut auf die subharmonische Synthese auf. Also nicht auf die Obertöne, sondern auf die Untertöne, auf die subharmonischen. Und die werden in einem Mixturregler gemischt. Und da gibt's also auch verschiedene Syntheseformen in der elektronischen Musik, die halt mit den harmonischen, mit den Obertönen umgehen. Und es wird additive Synthese genannt. Mhm. Da werden also dem Grundton in einem Klang Obertöne hinzugemischt und die bilden dann eigentlich einen neuen Klang. Mhm. Obwohl man die einzelnen Obertöne gar nicht so hört. Wenn man sie aber, das kann man unheimlich toll bei der additiven Synthese sehen, wenn man die Obertöne rausfiltert, bleibt letztlich eine Sinuswelle übrig. Mhm. Das kann man sehr schön am Oszilloskop beobachten. Mhm. Desto mehr Obertöne ich rausfiltere, desto glatter wird die Schwingung. Mhm. Wie eine Sinuswelle. Mhm. Ist ein unheimlich interessanter Bereich. Mhm. Und überhaupt Filterung, also Obertöne machen den Klang erst eigentlich interessant.
Mhm. Ja? Ja.
Und auch das Wegnehmen von Obertönen und Mischen macht Klang wirklich erst interessant. Dann gibt's noch Pulswellen. Also die Klarinette hat eine klassische Rechteckwelle. Das sieht man halt im Oszilloskop. Da ist die Welle wirklich in einem Rechteck. Und das kann symmetrisch sein oder auch mehr gestaucht oder gestreckt. Also da so setzt sich der Klarinettenklang zusammen. Violine für die Sägezahnwelle ist immer ein schönes Beispiel. Dreieckswellen gibt es auch in der elektronischen Musik sehr viel. Und ja, Obertöne, wichtiges Thema. Wo wir jetzt schon bei dieser Thematik sind.
Ja, bei der Orgel sind Obertöne auch ein gutes Beispiel, schreibt Christian.
Genau, sehr gutes Beispiel. Also auch durch diese typischen Regler, diese Riegel, so Fader sind das, da werden die halt hinzugemischt und weggemischt und dadurch entstehen neue Klangspektren.
Genau. Deshalb kann halt die Orgel auch andere Instrumente nachahmen. Ne?
Ja, ja. Es gibt, was immer im Musikinstrumentenmuseum, da steht doch diese krasse Filmorgel.
Die riesige, die Wurlitzer, die große, die Mighty Wurlitzer Orgel.
Mit dem Glasfenster, wo man auch in das
Innenleben reinschauen kann. Man kann in das Innenleben reinschauen und damit kann man halt auch viele Geräusche erzeugen. Mhm. Die ist halt tatsächlich dafür gemacht, dass man da so Filme damit begleitet. Das waren ja früher Stummfilme. Und da brauchte man halt Geräusche dazu. Also nicht nur Musik, sondern auch gleich Geräusche.
Vogelzwitschern und so.
Ich habe das oft gehört. Ich bin oft bei der langen Nacht der Museen. Da wird es nämlich immer, zu Mitternacht gibt es immer einen Stummfilm.
Ja,
begleitet
ja.
von der Wurlitzer Orgel. Und da bin ich eben schon mehrfach dort gewesen und habe dann mir das. Ja, das ist immer ganz gut, weil man ist ja bei der langen Nacht der Museen dann auch irgendwann erschöpft und dann kann man um Mitternacht nochmal was sehen, was nicht jeden Tag zu sehen ist und hören und kann sich trotzdem ausruhen, wenn man da sitzt. Also ich fand das immer sehr angenehm. Deshalb war ich häufig bei der langen Nacht der Museen zum Schluss dann Musikinstrumente-Museum und habe mir die Wurlitzer Orgel gegeben. Das ist wirklich eindrucksvoll.
So zum Abschalten oder halt zum Entspannen auch und
ja, heute ist das nichts mehr, nichts Eindrucksvolles mehr, weil man heute sowieso alles irgendwie erzeugen kann auf dem Computer.
Aber
das ist ja alles Analogtechnik gewesen.
Genau. Oder wenn man, du kennst natürlich den Film Die Vögel von Hitchcock, da ist halt auch das Mixturtrautonium, macht die Vogelgeräusche. Und von Oskar Sahle, das ist auch eine Sache, die heute im Grunde genommen, wenn man Mixturtrautonium hört,
was ist es genau? Mixtur?
Mixturtrautonium. Ah, also der Herr Trautwein war ein Musik, Entwickler, und der hat das Trautonium erfunden in 20er Jahren. Das war also neben anderen Instrumenten eines der ganz, ganz frühen elektronischen Instrumente und wurde auch in der später dann auch Reichsrundfunksanstalt, oder glaube ich, genannt. Halt gab es eine richtige Abteilung, die damit gearbeitet haben. Und es gibt auch Stücke von Oskar Sala natürlich auch, aber von Paul Hindemith gibt es zum Beispiel auch Stücke für Trautonium und andere Instrumente. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann halt Oskar Sala das Mixturtrautonium entwickelt. Mhm. Also das Trautonium weiterentwickelt. Mhm. Und das arbeitet halt, wie gesagt, mit subharmonischen, also mit den Untertönen, die halt den Klang füttern. Und mit verschiedenen Mixturen dann halt ins Spektrum eingreifen.
Mhm. Ja.
Bevor wir jetzt vielleicht dann auf weitere Punkte kommen, lasst uns doch einfach ein Stück von mir spielen, anspielen.
Genau, mach das.
Es dauert jetzt so 4 Minuten 30 und das ist ein schönes Beispiel für eine für eine Improvisation, wobei ich danach noch ein bisschen drauf eingehen möchte, was es bedeutet, eine Mischform auch von Improvisation zu haben. Weil es besteht natürlich auch aus einem bestimmten Bereich, der schon feststeht. Im Grunde genommen auch die Begleitung, also das besteht auch aus mehreren Spuren. Das ist also ein Gitarrenstück auf meiner Konzertgitarre gespielt und ich verfahre da meist so, dass ich ein Begleitungsthema mir im Kopf erarbeite. Mhm. Und wenn das sitzt, wenn ich das so spielen kann, spiele ich das auf eine Spur ein. Und der improvisatorische Teil bei der ganzen Sache ist dann, ich setze mir dann die Kopfhörer auf, höre diese Begleitung und spiele auf eine zweite Spur eine Melodie. Mhm. Und die ist immer frei. Die entsteht wirklich in dem Moment, wo ich die Begleitung im Kopf, über den Kopfhörer zugespielt bekomme. Und die Melodie ist in mir und die kommt in dem Moment raus.
Ja, das ist halt auch ein interessantes Verfahren.
Ja, weil das ist halt auch meine Stärke. Ich bin jetzt kein Drummer oder so, sondern meine Stärke war schon immer, Melodien zu empfinden zu einer Harmonie. Mhm. Also Harmonien zu empfinden, das.
Ja, normalerweise macht man ja die Melodie, das heißt ja Begleitung.
Ja, aber die Melodie begleitet natürlich auch die Akkorde, das ist richtig. Mhm. Aber das habe ich jetzt vielleicht auch eben etwas schlecht gewählt, den Begriff. Die Melodie ist ja im Grunde genommen begleitet die Akkorde, das ist schon richtig. Mhm. Aber andererseits spricht man ja auch bei diesen Schweineorgeln von Alleinunterhaltern von Begleitautomatik. Mhm. Also die füttern quasi erstmal so den Teppich und darauf spielen die dann irgendwelche
Geschichten. Ja.
Also das war ein bisschen in dieser Richtung gemeint, dass ich also ein Akkordschema habe, welches ich spiele und das den Teppich bildet und dazu dann in der zweiten oder auch in der dritten Spur Melodien empfinde und die sind halt dann immer direkt aufgezeichnet.
Ja.
Und ich mache das nie so. In meinen Aufnahmen habe ich irgendwie immer den Anspruch, dass ich so lange wieder lösche, bis der ganze Track sitzt. Also ich arbeite so auch bei den Akkorden. Ich spiele immer ganz durch. Mhm. Ich mache das nicht so, dass ich jetzt mehrere Tracks spiele und da mir dann aus den besten Bestandteilen was zusammenschneide. Sondern und wenn ich es 28 Mal spielen muss und es gefällt mir erst beim 21. Mal, dann nehme ich diese Aufnahme. Mhm. Ja, und wir hören jetzt einfach ein Stück, das heißt April. Mhm. Gitarre Solo mit, ich glaube, einer Melodie. Da hören wir jetzt mal rein und halten mal so lange unseren Mund einfach. Thank you. Ja, das ist das Stück.
Ja.
Und man merkt, ich spiele da im Grunde genommen in den Akkorden immer so einen Turnaround. Mhm. Also ich habe eine Abfolge von Akkorden, die ich immer wiederhole. Und ich weiß im Kopf, welche Tonleitern dazu passen, im Grunde genommen. Mhm. Und aber ich denke, wenn ich die Melodie spiele, gar nicht darüber nach. Also ich weiß, welche Akkorde ich benutze. Und in dem Moment, wo ich die Melodie dazu spiele, geschieht es einfach. Mhm. Und klar, verspiele ich mich auch mal, aber dann lösche ich den Track der Melodie und probiere es einfach normal. Mhm. Das gibt natürlich halt eine gewisse Freiheit. Also ich schaffe mir ein Gerüst und baue dann ein freies Improvisieren darüber auf. Mhm. Und das hat mich also schon sehr früh, fasziniert. Und wenn ich dieses Stück dann am nächsten Tag spiele, mögen die Akkorde die gleichen sein, aber es ist anders, weil die Melodie im Grunde genommen dann auch wieder eine andere ist, weil ich sie gerade in dem Moment anders empfinde. Die ist nicht genau so wie am Vortag. Deshalb sind, das meinte ich auch mit Mischform, deshalb sind Stücke, die ich öfter spiele, also ich habe so bestimmte Module im Kopf, in meinem Gedächtnis, die Stücke ausmachen, die das Grundgerüst bilden und die hören sich vielleicht an Tag X auch fast genauso an wie an Tag Y. Aber die Melodie, die unterscheidet sich immer in Elementen, in verschiedenen Elementen. Und wenn ich es festhalten will, zeichne ich es halt auf.
Ja, ja, ja.
Das ist dann halt eine andere Form der Konservierung. Mhm. Früher wurde es halt aufgeschrieben. Mhm. Und ich meine, war natürlich so, dass große Komponisten im Kopf das auch gemacht haben. Haben halt nicht, wie oft man, wie das man so sieht, am Instrument komponiert, sondern haben auch wirklich im Kopf das gemacht und dann aufgeschrieben. Aber ich denke, das ist halt auch eine Herangehensweise, wenn ich halt wirklich mal so einen Moment festhalten will. Ich habe einen guten Tag und ich merke, oh, heute klappt das sehr gut. So mit meiner Empfindung, das ist ja auch immer eine Stimmungssache,
ja, ja.
Mache ich eine Aufnahme und dann ist es halt auch konserviert und ein festes das Element, das ändert sich dann nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich es am nächsten Tag spiele, hört sich schon wieder anders an. Und interessant ist es auch, in der Phase, wo ich ein Stück mir erarbeite quasi, macht es mehrere Verwandlungen durch. Und ich denke manchmal so schon, ach, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich im Grunde genommen langsam anfangen kann, mir über eine Aufnahme Gedanken zu machen. Mhm. Und am nächsten Tag entdecke ich plötzlich wieder ein neues Element. Mhm. Und das kann dazu führen, dass das Stück wieder nochmal eine Verwandlung macht. Also es ist so ein Prozess. Also vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, aber es macht verschiedene Stadien durch, so ein Musikstück, was ich so entwickle in mir. Ja. Nur die Melodie ist halt meist in dem Moment wirklich die reine Improvisation. Und die Basis ist am Anfang halt auch oft in einer Improvisation entstanden, indem ich halt mit bestimmten Akkorden experimentiere. Und dann komme ich auf einen gewissen Zufriedenheitsfaktor, das klappt, das hört sich gut an, die Verbindung haut hin, die bietet genug Potenzial, um darauf aufzubauen und dann übe ich dieses Stück auch.
Mhm. Mhm.
Und der improvisatorische Teil ist dann halt auf dem Klavier, meist in der rechten Hand und so setzt sich dieses im Grunde genommen diese Mischform dann letztlich zusammen. Es ist also eigentlich auch irgendwie etwas leger gesagt, ein Kompositionsvorgang. Mhm. Schon irgendwie. Mhm. Aber halt nicht in dem Sinne, dass ich halt mit einem Bleistift Noten aufzeichne oder in Sibelius auf dem Computer Noten aufzeichne, sondern halt eher direkt am Instrument das entwickle.
Naja, ja. Naja, ich meine, das war ja auch früher mal so. Also man weiß ja, dass diese Bach-Werke, die er ja Inventionen, also Erfindungen genannt hat, das waren ja Beispiele, wie man es machen kann.
Genau.
Und dann sollten natürlich die Musiker selber weiter improvisieren in dem Stil, was heute keiner macht. Heute spielt man das halt vom Blatt. Aber das war nicht die Absicht, die ursprünglich.
Genau, das hat früher viel höheren Stellenwert auch gehabt. Mhm.
Ja.
Und gibt es ja auch diese berühmte Geschichte, wo Bach halt halt die Aufgabe kriegt beim alten Fritz, möge er mir doch mal hier eine vierstimmige sonst was vorspielen. Und der hat das einfach so ersonnen. Da ist dann später das musikalische Opfer entstanden. Er hat halt einfach irgendwie losgelegt. Er muss das unheimlich drauf gehabt haben. Also faszinierend.
Ja.
Und ich meine, bei dem heutigen Interpretentum, ich unterstelle mal, die können das alle. Also so Leute wie so Star-Pianisten, die müssen halt sich auch wirklich einfach 8 Stunden am Tag damit beschäftigen, auf einem Level zu bleiben.
Ja, die haben nicht die Zeit, sowas zu machen.
Das genau. Die müssen echt auf dem Level bleiben, dass sie also den Konzertalltag, diesen Stress bewältigen können. Das ist ein unheimlicher Leistungsdruck, unter dem die stehen. Es gab auch Leute wie Horowitz oder Glenn Gould, die diesem Leistungsdruck letztlich nicht gewachsen waren manchmal.
Naja.
Horowitz hat manchmal kurz vor der Aufführung gesagt, nee, geht nicht. Und Gold hat sich irgendwann komplett zurückgezogen vom Live-Leben.
Ja.
Also das ist ein unheimlich hoher Leistungsdruck und der hohe Zeitaufwand führte einfach auch dazu, dass viele, denke ich, halt das nicht mehr so viel machen. Wobei ich echt das nicht weiß und ich glaube schon, dass viele sich dabei dann auch entspannen, viele professionelle Pianisten jetzt oder auch andere Instrumentalisten, indem sie einfach mal so vor sich hin improvisieren. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil meine Erfahrung ist die, wenn ich habe da eine sehr gute Technik, wenn ich halt mal vielleicht nicht so einen guten Tag gehabt habe und Gedanken im Kopf habe, die sich natürlich damit dann auch beschäftigen und ich mich ans Klavier setze, höre ich auf zu denken. Das ist für mich so eine ganz klare, das ist eine Technik, die habe ich mir erarbeitet. Und wenn ich dann Klavier spiele, der Gedankenfluss bricht einfach ab. Und es sind nur noch die Töne da. Und wenn ich dann irgendwann aufhöre, ist es auch irgendwie freier. Also ich bin nicht mehr in dieser Grübelspirale drin. Was war falsch an diesem Prozess, an jenem, was am Tag abgelaufen ist. Und das ist natürlich, denke ich, auch für diesen Leistungssportähnlichen Star-Pianisten bestimmt auch oft eine Technik da mal so ein
bisschen. Also es gibt ja eine Pianistin, Christina Montero, die macht das ja. Die macht ja ein Konzert, in dem sie das klassische Konzertrepertoire im ersten Teil bringt, dann kommt eine Pause und nach der Pause lässt sie sich Melodien zusummen oder zupfeifen. Und dann wird improvisiert. Also jedes Live-Konzert ist einmalig, weil es das immer nur einmal gibt. Also wird zum Teil auch aufgezeichnet. Also ich war bei einem Konzert in München und der Bayerische Rundfunk hat das tatsächlich auch aufgezeichnet, nur diesen zweiten Teil. Also am ersten Teil waren sie nicht interessiert. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Vor allen Dingen, weil sie die Sachen dann in unterschiedlichen Stilen improvisiert.
Ja.
Und sie hat am Ende ein Stück, das war Zufall, also sie hat gesagt, beim letzten Stück will sie die gesamte Musikgeschichte darstellen.
Ah, verstehe.
Und da hat irgendjemand leider kein nicht so tolles Stück, finde ich, angesungen, nämlich so ein russischer Evergreen, Padmaskovskaya Vechera, also die Abende bei Moskau. Mhm. Und das hat sie dann zum Anlass genommen, also diese Melodie, um daraus das durchzuimprovisieren, die gesamte Musikgeschichte. Also sie hat angefangen
im barocken Stil
bis hin zum Jazz.
Ja.
Und dann hat sie aufgehört. Also 12-Ton-Musik oder so hat sie nicht gemacht. Mhm. Also irgendwelche Sachen, die dann schwer hörbar sind. Also sie ist beim Gefälligen geblieben. Aber das war schon sehr eindrucksvoll, weil du einfach auch ja, es gibt auch so ein Gefühl dafür, für die ja, was diese Epochen ausmachen, ne? Also ja, wie das so klingt. Also das, ja, das finde ich schon sehr eindrucksvoll. Und deshalb, also Christina Montero kann ich empfehlen. Gibt leider keinen Wikipedia-Artikel über sie. Aber das gibt sie auf Twitter. Montero Christina. Mhm. Ist der Twitter-Nick und dann kann man ja einfach folgen und sieht, wo sie das nächste Konzert hat. Wenn eins in der Nähe ist, also es lohnt sich. Beziehungsweise man kann auch tatsächlich gucken, also wie gesagt, so Musiksendungen beim Bayerischen Rundfunk und so,
ja,
die haben dann auch zum Teil Aufzeichnungen. Und das ist schon, also wie gesagt, ich war sehr beeindruckt. Also ich bin da hingegangen, weil mir das zum Geburtstag geschenkt worden war. Mhm. Also der Eintritt, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hingegangen. Nach München muss man auch erstmal kommen. Und mhm. Ja, aber es hat sich wirklich sehr, sehr gelohnt. Also es ist wirklich.
Und sie kommt aus Spanien?
Sehr eindrucksvoll. Nein, sie kommt irgendwie aus Lateinamerika. Ah, okay. Ich weiß nicht genau. Also Monteiro klingt nach Brasilien, aber ich glaube, sie kommt aus einem spanischsprachigen Land. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wie gesagt, es gibt keinen Wikipedia-Artikel.
Ja, muss man vielleicht mal erstmal schauen. Aber finde ich interessant, sowas. Das finde ich echt klasse. Ist ein anderer Ansatz.
Ja, ist ein anderer Ansatz. Ja,
absolut.
Und vor allen Dingen eben auch was Außergewöhnliches, was
ja
aber früher völlig normal war. Also wie gesagt, das haben halt Leute früher gemacht. Also Bach hat das eben so gemacht. Ja, da wurde halt dann improvisiert. Ja.
Ich denke so auch noch in der Romantik sogar. Also diese Paraphrasen, ja, zum Beispiel, ja, sind ja auch oft Sachen, die auf andere, ja, Stücke also basieren,
ja,
und wahrscheinlich durch Auseinandersetzung improvisatorischer Art, mhm, entstanden sind. Indem sich, ja, halt.
Ich sehe gerade, der Name ist nicht Christina Montero, sondern. Nee, Moment. Muss ich mal gerade gucken. Irgendwo ist der Twitter-Nick anders, als ich gesagt habe.
Ach, du meinst den Twitter-Account von ihr?
Ja. Ja, ich muss noch mal schauen. Ich habe irgendwie vielleicht auf die Schnelle Unsinn erzählt. Ja. Gut, das.
Aber auch, also was auch anders geworden ist, also wo auch früher bei niedergeschriebener Musik wesentlich mehr Freiheit bestand, war einfach. Ach, du hast es gefunden?
Ich hab's gefunden. Ich habe Blödsinn geredet. Natürlich nicht Christina, sondern Gabriela, und sie schreibt gar nicht Montero, sondern Montero. Also ganz
Gabriela klar. Montero.
Gabriela Montero, und jetzt habe ich es auch aus Caracas, ich sehe jetzt wieder. Und es gibt einen Wikipedia-Artikel.
Ah.
Aber der Twitter-Nick ist Montero Gabriela, soweit ich weiß. Also muss ich mal gucken. Nochmal.
Okay.
Also wie gesagt, aber ist eine internationale Künstlerin. Also die lebt jetzt auch, glaube ich, nicht mehr in Caracas.
Ach, auch findest du ihre. Okay, alles klar.
Also, ja.
Worauf ich gerade kurz eingehen wollte,
ja,
dass auch in früheren Zeiten niedergeschriebene Musik mehr Freiheit zugelassen hat.
Ja.
Es gab ja oft,
ja,
also zu Bachs Zeiten gab es halt wesentlich weniger Anweisungen, wie das zu spielen ist, als später.
Ja.
Also es gab natürlich schon auch eine gewisse Tempoangabe vielleicht.
Mhm.
Und es gab auch sicherlich das ein oder andere Zeichen. Aber die strengen, also strengen Dynamikbezeichnungen und Tempi-Bezeichnungen, die wir also so dann in der Klassik und in der Romantik haben, gab es halt vorher nicht. Es gab auch noch kein Metronom. Das wurde auch erst im 19. Jahrhundert erfunden und dadurch war halt dann überhaupt auch erst möglich, dass angegeben wurde, das Stück hat so und so viel Viertel in der Minute, hat also ein gewisses Tempo und danach ist es zu spielen.
Ja.
Ich meine, es ist natürlich legitim, wenn der Komponist der Meinung ist, dass auch genau so gespielt werden soll. Also er hat natürlich das Recht, zu sagen, hier, mein Werk ist so und so und es möchte auch so aufgeführt werden. Aber dieses Denken war halt früher nicht unbedingt so.
Ja.
Es war auch früher so, dass sich die Komponisten gegenseitig quasi gerne zitiert haben. Und auch sicherlich in improvisatorischer Art. Also das wurde halt auch wirklich als Ehrenbezeigung dann aufgenommen und hatte die GEMA halt da auch noch nicht so viel zu sagen.
Ja, die gab es ja noch nicht zum
Beispiel. Genau. Und ja, das also auch zu also gewissen Freiheiten, die halt auch im Grunde genommen in niedergeschriebenen Manuskripten mal da waren. Und wenn man noch weiter zurückgeht und jetzt also so bei der alten Musik landet, wie sie so als solche bezeichnet wird.
Bach zum Beispiel.
Ist ja auch alte Musik schon. Ja. Also im Grunde genommen, es gibt ja, man muss ja erstmal sagen, was alte Musik ist. Es, eigentlich geht es halt um historische Aufführungspraxis auch. Und worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ist, wenn du immer weiter zurückgehst in die Musikgeschichte, wird die Aufzeichnung, also die schriftliche Aufzeichnung der Werke immer rudimentärer. Und es gibt oft nur eine Stimme. Bei mittelalterlicher Musik gibt es oft nur eine Stimme, die auf uns gekommen ist sozusagen.
Ja, weil die Leute selber wussten, was man da noch mit anfangen
kann. Genau. Das heißt, sie haben auch improvisiert. Und was ich sehr schön finde, dass halt dann Ensembles halt auch selber wirklich live improvisieren mit solcher alten Musik und oder halt auch mitunter halt auch das mit Noten festhalten, aber auch diesen Pfad wieder aufnehmen und das ist halt in der alten Musik gang und gäbe, dass da halt sehr viel improvisiert wird.
Ja, ja. Na, es gab ja eben zu Bachs Zeiten eben auch, also Bach hat ja auch mit herausgegeben, also man weiß, man kennt die Geschichte nicht genau, so ein Gesangbuch, Schimanis Gesangbuch, wo dann eben auch immer nur angedeutet worden ist, wie die Begleitung ist. Also Generalbass mit Nummern. Und so dass, also wer das heute aufhören will, muss eben auch selber was erfinden für die Begleitung anhand dieser Nummern. Wobei auch nicht immer ganz klar ist, was diese Nummern und Zeichen und Abkürzungen immer so im Einzelnen wirklich bedeutet haben.
Da muss man natürlich dann forschen oder beziehungsweise halt sich das auch das Wissen irgendwie aneignen. Ich denke mal, bei den Bezifferungen geht es natürlich auch wieder um Intervalle.
Genau, genau. Und ja, das ist relativ leicht. Wenn man noch weiter zurückgeht beim Psalter, in der Bibel, da gibt es ja eben auch in der Überlieferung irgendwelche Zeichen, die was mit dem Vortrag zu tun haben, wo man nicht weiß, wie man sich das vorzustellen hat, wie das vorgetragen worden ist. Ich habe mal an einem Konzert teilgenommen, wo jemand versucht hat, nein, also es gibt verschiedene Theorien oder Modelle, wie was diese Zeichen bedeuten. Und nach einem System ist dann mal bei einem Konzert in Frankreich, bei dem ich da war, eben tatsächlich versucht worden, von einer Sängerin eine authentische oder ihrer Meinung nach, das ist gar nicht ihre Interpretation gewesen, aber sie hat sich angelehnt an diese Interpretation, also zu zeigen, wie das geklungen haben könnte. Ich fand das sehr interessant, hat zum Teil auch wirklich interessant geklungen, aber ich muss wirklich sagen, das sind halt nicht unsere Hörgewohnheiten. Das ist halt eine ganz andere Art der Musik. Ich meine, das ist tausende Jahre alt und kommt aus dem Orient. Das ist wirklich für unsere Ohren nicht unbedingt ein Wohlklang. Und das ist dann auch schwierig. Aber selbst bei neuerer Musik ist es schwierig. Also ich habe ja während meiner Forschungen in Italien war ich ja auch in einem kleinen Ort namens Colfiorito, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Dort gibt es überhaupt in Mittelitalien an vielen Stellen so Osterbräuche, dass die Leute da so Umzüge machen zu Karfreitag. Auch meistens sehr bestialische Sachen, wo sie halt die Passion da sozusagen nachempfinden. Da laufen halt die Leute dann barfuß mit Ketten an den Füßen und tragen da irgendwelche Holzkreuze. Und ich meine, in den Bergen, da ist Ostern, wenn Ostern sehr früh ist, auch möglicherweise noch Schnee. Da möchte man nicht barfuß laufen.
Kasteien sich damit.
Also die kasteien sich da selbst. Und da werden so, ja, so Lieder dazu gesungen. Das ist auch nötig, denn wenn die alle angekettet sind, müssen die ja ihre Schritte und Bewegungen koordinieren. Das ist so eine Sache, die mich sehr interessiert hat, die sogenannte chronometrische Sprachfunktion. Da sind wir sehr nah bei der Musik. Also wie gesagt, dann werden diese Sachen gesungen und diese Melodien, die da gesungen werden, sind sehr, sehr alt.
Ja.
Also so gehen aufs frühe Mittelalter zurück oder sogar noch weiter. Also man kann es nicht genau sagen. Das sind so Kirchentonarten, das kann man wohl noch hören, aber mit auch Singtechniken, die wir heute gar nicht mehr kennen. Da sind so Glissando-Singtechniken dabei. Und also ich habe es auch aufgezeichnet, aber das klingt wirklich zum Teil so schräg für unsere Ohren, dass man es auch nicht lange ertragen kann. Also ich fand es sehr anstrengend auch für die Hörer.
Ja, ja, gut, klar. Also ertragen. Also wenn man da dort ist, dann ist es bestimmt also auch sehr, sehr spannend, wenn man das jetzt mal so vor Ort erlebt. Ich glaube, dann ist es auch nochmal was anderes, ja, als wenn man das jetzt irgendwie so von einem Band, sage ich mal, obwohl das ja meist kein Band mehr ist.
Ja, ich habe mal Videoaufnahmen gemacht, aber damals mit der Videotechnik, als ich da war, da war das alles noch nicht so weit her. Und das bei dem schlechten Licht, das war ja alles im Dunkeln auch noch. Dann nur in Schwarz-Weiß und man sieht halt auf diesen Filmen nicht sehr viel. Also heute kann man mit jedem iPhone das viel leichter machen. Also die Traditionen existieren weiter, kann man sich ansehen.
Bringt mich auf den Gedanken, auch halt wirklich noch weiter zurückzugehen. Habe ich auch gar nicht aufgeschrieben, aber das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Du hast halt auch gesagt, wirklich tausende Jahre zurück. Und wenn man das Spielchen nochmal weiter treibt, kommt man ja irgendwie auch an den Ursprung. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, dass der improvisatorische Art war. Dass also durch Experimentieren, also Rohrflöten in irgendeiner Form oder Klang durch Hohlkörper und durch andere Geschichten sich Musik in einer improvisatorischen Art entwickelt hat. Also improvisieren heißt letztlich auch auf den Ursprung der Musik zurückzugehen. Für mich.
Ja.
Und mit unserem heutigen Instrumentarium natürlich. Aber man kann natürlich auch probieren, halt mit einem ganz untypischen Instrumentarium zu arbeiten. Das ist natürlich auch nochmal eine Freiheit, die besteht.
Ja.
Und das macht die Sache also nochmal interessanter, finde ich auch.
Ja. Und also ich finde auch, das ist interessant. Und selbst wenn ich sage, es ist ungewohnt und man mag es nicht hören, das ist, man gewöhnt sich aber auch sehr schnell dran. Also ich habe, also ein Kollege von mir spielt da Dudelsack. Also jetzt nicht schottischen Dudelsack, sondern die halt in Europa sehr, also in den Kontinentaleuropa sehr verbreitet waren, insbesondere in Frankreich.
Und Musette-Ding?
Genau, also diese kleineren Dudelsäcke. Und am Anfang habe ich auch immer, also als der mich damit behelligte mit seinen Dudelsackspielereien, war mir das unangenehm. Also nicht das Entspätigt hat, sondern dieses Hören war unangenehm, weil die ja diese Dauertöne haben, diese
ja.
Budun-Töne. Und die Spannung kommt natürlich auch immer zum Verhältnis des Grundtons oder der Grundtöne, können ja auch zwei sein, zu den einzelnen Tönen der Melodie. Aber wenn man sich da erstmal eingehört hat, dann findet man es plötzlich auch völlig normal und angenehm. Auch.
Ja, also. Stimmt, habe ich auch also in meinem Leben oft so erfahren, was zum Beispiel auch Musik der Migranten angeht. Die ist also auch durch eine Präsenz für mich heute sehr verwandt. Und ich fühle mich zum Beispiel sehr zur arabischen und zur türkischen Musik hingezogen, weil ich damit auch aufgewachsen bin. Also ich habe diese Kultur quasi auch als meine aufgenommen. Und
ja,
sie ist für mich überhaupt nicht fremd. Also auch diese typische Tonleiterform, dass also der Halbton nicht nach 2 und 3 oder nach 3 und 4 kommt, sondern gleich bei 1 und 2 ist für mich total nah. Also was in der arabischen und in diesem Kulturkreis sehr viel benutzt wird, habe ich sogar in meine Musik mit aufgenommen, meine Improvisation.
Ja.
Also den Halbtonschritt zwischen 1 und 2 gleich zu machen.
Also, ja, man kann sich da an viele Sachen sehr gewöhnen. Also ich habe auch als ich Klavier gespielt habe, habe ich auch so ein bisschen Interesse da an osteuropäischer Musik entwickelt. Also insbesondere dann eben Ungarisch, Béla Bartók, da gibt es ja entsprechende Sachen auch. Und das sind ja oft so 7/8-Takt und solche Sachen, die man gar nicht richtig zählen kann. Aber gut, es ist Wahnsinn, das zu üben und durchzuhalten auf dem Klavier. Das muss man schon mal sagen. Das hat mich auch überfordert. Also war ich nicht gut genug dafür am Ende. Aber das ist schon schöne Musik. Also muss man einfach sagen. Das ist klasse. Ja, und hier im Chat schreibt Migo Tronic Studio, der dich übrigens grüßt.
Ah, hallo.
Ihr müsst euch kennen.
Ja, wir kennen uns.
Aha, gut. Der schreibt, meine Holde kam die Tage auf die Idee, mal Musik mit Haushaltsgegenständen zu machen, welche man so im Haus hat. Die Idee greife ich bei Zeiten mal auf. Ja, in der Tat. Also man kann natürlich, erstmal hat man viele Perkussionsinstrumente natürlich. Aber ich glaube, da kann man noch mehr machen.
Na klar, es gibt zum Beispiel auch Flaschen, die man benutzt. Ein
typischer Budun-Ton, genau. Man kann mit den Gläsern irgendwie
auch. Dünne Weingläser sind das
schon
mit nassen Finger, die
Ränder. Genau.
Das hat so einen Glasharmonika-Effekt. Da gibt es viel.
An der Stadtmitte in Berlin sitzt ja oft jemand, der auf einer Säge geigt.
Oh ja,
das ist auch mehrfach gesehen.
Entschuldigung.
Klingt auch gut. Der übernimmt dann auch eine Stimme, der hat so ein Ghetto-Blaster dabei. Der spielt dann irgendwie, der Ghetto-Blaster spielt die anderen Stimmen von irgendeinem, meistens das glaube ich so Kammermusikstücke, und wo dann die Stimme fehlt und die Stimme spielt er dann mit dem
der Säge.
Mit der Säge.
Und einem Violinbogen oder
Bassbogen. Genau. Und das klingt natürlich komisch, weil das ja auch keine wirklich reinen Töne sind, das schwankt immer so ein bisschen. Aber weil man ja eventuell das mit dem eigenen Gehirn einpasst in die Stimme, ist es auch wieder schön. Also das ist wirklich eine fand ich immer gut.
Und er wird sicherlich auch die Feinheiten der Biegung der Säge sehr gut beherrschen, sodass er die Töne schon super trifft. Die
Töne trifft er super,
das ist
klar. Das kann er, sonst würde er das ja nicht machen.
Naja, gut, ist klar.
Aber wirklich schön. Also eine tolle Sache, was man mit so Dingen, die eigentlich nicht zu Musik machen geeignet sind, alles machen kann. Wenn man musikalisch genug ist. Bei mir wird es ja scheitern. Ich habe schon lange genug gebraucht, die Töne auf der Posaune halbwegs zu treffen. Das ist mit der Säge bestimmt schwieriger. Außerdem kann ich kein Saiteninstrument spielen. Also von daher.
Und dann gibt es ja immer noch die Stimme, die wir bei uns haben.
Ja, genau.
Die menschliche Stimme.
Ja.
Und das haben wir früher auch so sehr gerne gemacht, als wir irgendwie oft zusammensaßen, dass wir einfach uns auf einen Grundton geeinigt haben Und das halt, wenn 5, 6 Leute zusammensitzen, halt mehrere Grundtöne angestimmt werden und 2, 3 Leute dann dazu einfach so gesanglich improvisieren. Das ist auch, also das gemeinsame Singen ist sowieso auch ein unheimlich, in dem Raum die gemeinsamen Frequenzen zu spüren, ist auch ein sehr schönes Gruppenerlebnis.
Ja, das ist ein Gruppenerlebnis, das stimmt, ja.
Und hat auch sehr viel oft mit Improvisation dann zu tun.
Ja.
Also, ja, muss ich wirklich sagen. Ja.
Ja. Wir sind hier mittendrin eigentlich jetzt gerade.
Wir wollten auch noch ein bisschen, du hast vorhin oder beziehungsweise in einem Tweet von Patang das Wort Equipment auch noch aufgebracht.
Wir, noch
wir sind ja auch gerade bei Equipment. Also
stimmt.
Die Flasche oder das ist ja auch Equipment letztlich.
Ja.
Und oder halt Instrumentarium.
Was ist eigentlich eine DAW? DAW, das steht in deinen Shownotes.
Genau, das gehört ja auch schon in diese gehört ja auch schon in diesen Bereich hinein. Das ist eine Digital Audio Workstation, also im Grunde genommen eine Software, kann auch eine Hardware sein, mit der halt Musik aufgezeichnet wird. Und als ich angefangen habe, mich mit, nein, falsch gesagt, als ich in den 80er Jahren angefangen habe, Musik aufzuzeichnen, gab es halt die schönen Tascam 4-Spur und 8-Spur Kassettenrekorder oder eine Revox Tonbandmaschine. Da hatte man halt sehr viel Arbeit teilweise. Und mit dem Aufkommen der Computer wurde natürlich vieles einfacher. Man hat Möglichkeiten gehabt, Sachen aufzuzeichnen. Und die DAW oder die DAW, wie man das auch so ausspricht, natürlich im angelsächsischen Bereich ausspricht, ist halt letztlich ein unheimlich tolles Instrument, um Improvisationen auch einfach festzuhalten und dann daraus auch wiederum Stücke herzustellen. Also ich kenne auch Leute, die, wenn sie sich an ihr Synthesizer, Keyboard oder wie auch immer setzen und einfach mal so vor sich hinspielen, die drücken immer einfach erstmal die Rekordtaste in der DAW. Es wird dann aufgezeichnet, egal was dabei rauskommt. Und aber es ist schon mal aufgezeichnet.
Ja, ja, klar.
Und später kann man dann, wenn man irgendwie gemerkt hat, ach, also ab der 10. Minute, da bin ich richtig gut reingekommen, kann man das dann wiederum die anderen Sachen wegschneiden und hat dann also vielleicht aus 2 Stunden einen Bereich von 10 Minuten, der ideal war, und kann sich so dann schon wieder auch eine Basis erstellen.
Ja, das ist ja in der Tat ein interessanter Ansatz. Ja.
Und der ist natürlich durch die digitale Entwicklung auch in dem Sinne beschleunigt worden. Das kam, man konnte das natürlich früher auch mit einem Tonband, mit einer Tonbandmaschine machen, klar. Das gleiche Prinzip. Dass man halt dann entweder über Bouncing also auf ein anderes Tonband dann die Ausschnitte aufnehmen oder wirklich mit der Schere Sachen wegschneiden. Ging ja auch.
Ja.
Aber ich meine, es ist natürlich einfacher, wenn man nicht spulen muss und da ist natürlich die digitale Aufzeichnung in einem Computer ein ideales Mittel, was also so ein Arbeiten extrem beschleunigen kann. Wenn ich mit der Maus die Stelle anklicke, bin ich sofort wieder bei Minute 2 und dann habe ich ein Funktionswerkzeug, das wird meist so als Rasierklinge dargestellt oder als Schere, kann ich das wegschneiden, fertig. Habe auch bestimmte Rasterungen, die mir das noch vereinfachen. Ja, aber zurück zum Equipment. Also ich habe natürlich mit dem Klavier als kleines Kind angefangen. Und es war natürlich das Klavier meiner Eltern. Das war nicht mein eigenes. Und wir hatten einen schönen Flügeln bei uns in der Wohnung. Mhm. Und darauf habe ich halt gelernt. Und was aus diesem Flügel geworden ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Den habe ich aus den Augen verloren. Mhm. Aber ich habe dann halt, wie gesagt, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, am Anfang irgendwann revoltiert gegen das Klavier, gegen den Klavierunterricht und habe dann halt mit Gitarrenunterricht angefangen und habe mir dann auch relativ früh, das war so mein erstes selbst erarbeitetes Instrument, eine Konzertgitarre gekauft, die habe ich heute noch. Mhm. Die habe ich mir 1980 dann gekauft und dann baute sich das also immer weiter aus. Mhm. Ich habe dann durch eine Erbschaft einen Atari-Computer geerbt. Mhm. Und Atari-Computer hatten den großen Vorteil, die hatten werkseitig eine MIDI-Schnittstelle eingebaut.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Das waren ja auch meine Computeranfänge.
Und muss man kurz sagen, was ist MIDI? Also MIDI überträgt Steuersignale, also Taste an, Taste aus, so etwas. Welche Taste oder bei geeigneten Instrumenten, ob ich die Taste halt noch mehr, stärker runterdrücke oder weniger runterdrücke. Also solche Signale werden übertragen und gar kein Audio. Audio ist ein anderer Weg.
Ja.
Aber wenn ich diese MIDI-Signale aufzeichne und zurückschicke an ein externes Keyboard, kann ich das quasi wieder anregen, das genau so zu spielen, wie ich es vorher gespielt habe. Ein bisschen so wie früher halt diese
Lochmasken.
Die gewisserweise auch eine Vorstufe von MIDI natürlich darstellen.
Ja.
Diese Walzen auch, gibt es ja auch so Geschichten mit der Kurbel, so kleine Zungen dann also und dadurch habe ich recht früh, also durch dieses Erbstück Atari-Computer und durch verschiedene andere Geschichten bin ich halt recht früh irgendwie auf diesen Synthesizer-Bereich für mich auch in der ausübenden Praxis gekommen. Das hat natürlich auch mit meiner Hörgeschichte zu tun. Wir haben natürlich als Jugendliche viel Tangent Dream und solche Sachen gehört, Klaus Schulze und so. Und dann hatte ich mir natürlich dann verschiedene Synthesizer gekauft und nach, das ist ja leider so eine bodenlose Geschichte, mir so ein Studio nach und nach aufgebaut und habe dann auch immer mehr mich mit diesen ganzen Geschichten beschäftigt, mit den verschiedenen Syntheseformen, weil auch das alles improvisatorische Musik halt immer sehr unterstützt hat für mich.
Ja.
Nun hat sich dieses ganze Externe, also die Rechner wurden immer schneller und schneller, und dieses ganze externe Equipment hat sich ja inzwischen quasi in den Rechner verlagert. So bin ich heute auch hier. Ich habe also hier ein normales MacBook mit einer freien Software, die nennt sich NanoStudio. Die kann man frei laden. Gibt es also für macOS, gibt es auch für Windows und auch als App für iOS. Da kostet es, glaube ich, ein bisschen Geld. NanoStudio. Und das ist wirklich eine tolle kleine Studio-Umgebung, mit der ich halt auf einem kleinen Laptop mit einem Mini-Keyboard, ich habe hier das Arkai LPK 25 über einen USB-Anschluss angeschlossen, schon halt kleine Sachen machen kann. Es hat auch einen kleinen Sequenzer, mit dem ich halt mehrere Spuren nebeneinander dann parallel einspielen kann. Ich glaube, es sind hier 16 Spuren und habe dann halt mehrere Instrumente, die ich halt auf die 16 Spuren verteilen kann. Und so arbeitet eigentlich eine DAW. So arbeitet eigentlich eine digitale Audio-Workstation. Und Ich meine, Mac-User sind auch in der glücklichen Lage, dass sie auch so Sachen wie GarageBand drauf haben. Das geht dann natürlich noch weiter. Da gibt es dann auch schon wieder so kleine Begleitautomatiken. Ja, so kleine Guitarists, wo man halt quasi einen Ton drückt und da spielt das dann ganze Akkorde und so. Mein Weg wurde halt dann in Richtung bestimmter Programme bestimmt. Also durch den Atari war ich natürlich bei einem Programm, das hieß Notator. Und das fußt in dem heutigen Logic. Logic ist also auch, gehört inzwischen Apple. Es war früher eine Hamburger Firma, eMagic, die das entwickelt hatte. Und das ist halt wirklich auch ein Programm zu einem Preis, wo man wirklich sagt, Hut ab. Also klar, das ist subventioniert. Also ein Mac kostet was. Dafür ist dann aber Logic wirklich relativ günstig und bietet, hat also einen unermesslichen, bietet Unermessliches quasi.
Ja.
Ich habe mich ja auch relativ früh sehr stark mit Reason angefreundet. Also Reason ist ein schwedisches Programm, welches einen ganz anderen Weg geht als Logic. Ich will da jetzt auch gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Ein drittes Programm, was ich halt auch sehr interessant finde, ist Ableton Live, weil es wiederum anders als die meisten digitalen Sequencer einen anderen Weg beschreitet, der auch sehr stark improvisatorisch der sehr stark Improvisation unterstützt. Normalerweise haben ja oft die Sequenzer so eine Zeitlinie, in der du arbeitest. Du hast eine horizontale Spur, ein Instrument, einen Track und dann hast du halt, wenn du auf Start drückst, so einen Balken, der von links nach rechts wandert. Also du hast immer diesen Zeitverlauf und die Spuren, verschiedene Spuren sind dann untereinander angeordnet. Und so kannst du dann halt ein Stück aufbauen, indem du in diesem Zeitlinienfenster Sachen aufzeichnest. Ableton Live hat eine ganz andere, es hat natürlich auch diesen Zeitlinien-Editor, aber von Grund auf eine andere Herangehensweise. Es arbeitet nämlich mit so Clips, die in so einer Matrix angeordnet sind. Und die du einzeln starten, stoppen und wieder starten kannst. Und die Clips, die du nebeneinander hast, also horizontal meine ich, kannst du parallel erklingen lassen. Die Clips, die du vertikal hast, erklingen nie zur gleichen Zeit, sondern nacheinander. Du kannst also jetzt mit Controllern oder mit der Maus Clips starten. Das ist so ein bisschen auch so eine DJ-Herangehensweise, die auf der horizontalen Ebene sind, kannst du zusätzlich zur gleichen Zeit bringen. Und wenn du in die vertikale Ebene gehst, kannst du dann verschiedene Clips quasi anstatt des anderen alternativ bringen. Und das arbeitet mit Samples. Da kannst du diese Clips mit Samples vollladen oder aber auch mit MIDI-Dateien, die dann entweder dein externes Equipment ansteuern oder Softwareinstrumente im Computer. Und da hat Ableton Live wirklich was geschaffen, ist übrigens eine Berliner Firma, hier um die Ecke entstanden, in der Schönhauser Allee. Da hat Ableton Live wirklich was gebracht, was echt neu war. Das gab es nicht in der Form. Dass du deinen Song, den du machen willst, in so einer Clip-Matrix erstellst und er gleichzeitig in der Zeitlinie aufgenommen wird. Dieses Fenster hast du im Hintergrund, das läuft auch. Und das, da kannst du dann, wenn du in der Clip-Matrix improvisatorisch deinen Song gebastelt hast, kannst du ihn dann verfeinern in diesem Zeitlinien-Editor. Das ist natürlich also wirklich eine geniale Erfindung gewesen. Da gibt es auch inzwischen ein anderes Programm, das nennt sich Bitwig. Das funktioniert auch auf dieser, hat auch diese Herangehensweise, abseits von diesen reinen Zeitlinien DAWs wie Cubase, Logic oder Studio One. Es gibt halt da eine ganze Menge.
Naja.
Und also da war ich wirklich sehr von begeistert. Also, und Ableton Live habe ich auch wirklich jedes Update immer mitgemacht. Das ist auch inzwischen bei der Stufe 9,9.3, glaube ich.
Ja.
Und ebenso war ich von Reason, da gehe ich jetzt auch noch mal kurz drauf ein, begeistert. Reason hat wiederum einen anderen Ansatz. Das hat so einen fotorealistischen Rack-Ansatz. Also es simuliert wirklich so Hardware-Studio. Sogar du siehst, wenn du es umdrehst, siehst du die ganzen Kabel, wie sie so rumschwingen. Mhm. Und kannst mit der Maus auch so Kabel stecken und lösen und so. Also ganz vereinfacht gesagt, wie so ein Stereoton, wie man das früher hatte, wird jedes Instrument einzeln dargestellt. Und du hast halt so ein Rack, in dem du Instrumente reinziehen kannst, einzeln verkabeln kannst. Also es hat einen sehr modularen Aufbau. Und was mir persönlich immer sehr gefallen hat, bei den Propellerheads, das ist die Firma, die Reason entwickelt hat, ist auch diese faire Umgehensweise mit zum Beispiel Lizenzschutz und solchen Geschichten. Und ist also sehr unkompliziert mit der Lizenzverwaltung. Ich habe natürlich die Software immer gekauft, will ich hier auch nochmal wirklich für werben, keine Cracks zu benutzen, sondern gekaufte Software zu benutzen. Wenn man kein Geld hat, gibt es Alternativen wie Nanostudio. Damit kann man wirklich toll was machen. Und Reason hat mich also auch wirklich von der Version 1, die sind auch inzwischen bei Version 9, hat mich auch begleitet. Und inzwischen ist daraus auch ein ausgewachsenes Programm geworden. Ja, ich habe noch viel externes Equipment bei mir im Studio. Allerdings durch die schnellen Rechner stauben die manchmal, würden sie einstauben, wenn nicht was drüber liegt. Ich habe jetzt was.
Bei dir im Studio, du hast ein richtiges Studio.
Ja, ich habe, naja, ich habe ja angefangen mit externen, Instrumenten im elektronischen Bereich zu arbeiten.
Ja.
Und wohne in einem Bezirk, wo man sich halt auch als nicht schlecht, aber auch nicht super gut verdienender Mensch, also ich bin ein kleiner Selbstständiger, da verdient man auch nicht die Welt, halt noch eine größere Wohnung leisten kann und zu einem annehmbaren Preis. Und da habe ich mir dann irgendwann halt einfach ein Musikzimmer eingerichtet, in dem ich gut aufnehmen kann. Es hat einen Teppichboden.
Ja.
Ist jetzt kein Studio in dem Sinne, dass die Ecken mit irgendwelchen Elementen abgehängt sind.
Das müssen wir ja auch noch machen. Das haben wir noch nicht gemacht.
Studiotechnik führt aber vielleicht ein bisschen weit. Also Absorber und sonstige Geschichten. Also bei mir steht halt einfach auch ein bisschen Zeug rum. Das heißt, der Raumklang, der hier, ich weiß nicht, wie die Headset-Mikrofone das aufnehmen, aber wenn man, wenn man hier klatscht, aber die nehmen ja direkt, ich weiß nicht, wie die
das Raum, nehmen sie nicht auf, weil sie Nieren.
Genau. Aber wenn man hier klatscht, in diesem Raum hat man einen sehr starken Hall. Das ist gar nicht so gut geeignet, um Sachen aufzunehmen.
Deshalb wollen wir ja hier noch Sachen machen. Also ist schon mal gut, dass diese Ecke da so ein bisschen so ist und nicht quadratisch.
Ja, genau.
Nicht rechteckig.
Genau.
Aber wir müssen halt noch Molton und wir müssen noch diese Schaumstoffelemente, ich vergesse mir den Namen, Basi, naja, dieses Zeug,
hat man
was man da aufhängt. Das müssen wir alles noch machen. Denn wenn man nicht die Headsets hat, zum Beispiel wenn man Videos aufnimmt,
ja, dann ist es
ganz schlimmer Klang, geht's nicht. Das habe ich nämlich schon gemacht, hier ein Video aufzunehmen. Und da bin ich mit dem Klang überhaupt nicht zufrieden. Das kann man nicht machen. Und da muss man halt tatsächlich hier noch ein bisschen was machen. Aber
ja, gut, hast du halt zwei verschiedene Elemente, ne?
Naja.
So Schlucker und die den Schall so ein bisschen in unregelmäßige Richtungen.
Genau, genau. Wir machen das nach und nach. Es ist ja.
Das sowas wächst. Genau, sowas wächst.
Genau.
Wie mein Studio damals auch gewachsen ist. Ich hatte am Anfang einen Pro Tools Synthesizer. Und mit dem konnte man auch
halt. Basotec, jetzt kommt es aus dem Chat.
Ah, Basotec. Okay. Ah, verstehe.
Basotec ist dieses Schaumstoffzeug.
Ja, ja.
Was auch nicht so ganz billig ist, aber ja. Ist doch schöner als Eierkartons, denke ich.
Und hat wahrscheinlich auch eine wesentlich bessere Wirkung. Ja. Eierkartons sollen nämlich gar nicht so gut sein.
Ja.
Aber gut. Ja, inzwischen arbeite ich halt im Rechner. Ich arbeite mit dem iMac. Warum mit Mac? Ich habe halt eine Zeit lang mit Windows-Rechnern gearbeitet. Und ich kann die aktuelle Entwicklung von Windows jetzt nicht so einschätzen, weil ich 2007 oder 2008 komplett Windows verlassen habe.
Ja, ich habe das auch.
Es hat sich natürlich weiterentwickelt und ich möchte das auch nicht. Ich bin der Letzte, der jetzt sagt, Windows ist Dreck und ist zu verteufeln. Ich habe es einfach verlassen, weil ich von verschiedenen Punkten beim Mac, bei Apple-Rechnern halt im Musikbereich wirklich sehr überzeugt bin.
Mhm.
Du hast also zum Beispiel, wenn du jetzt kein Interface hast, was Audio rein und raus bringt in den Rechner. Also wenn du die ganz normale Schnittstelle, diesen Mini-Klinken-Audio-Ausgang benutzt, kannst du System-Audio mit Verzögerungen rein und raus bringen, die einfach so gering sind, weil das Betriebssystem hat mit Core Audio und ein Audiotreiber, der einfach jeden normalen, wie heißen die, WMA Treiber schlägt.
Ja, ja.
Klar, es gibt im Windows-Bereich auch dieses ASIO for All, da gibt es also inzwischen natürlich auch Entwicklungen, die frei herunterladbar sind. Aber mich hat dann auch oft genervt, ich hatte halt auch dann irgendwie so einen normalen, damals so ein kennst du noch diese Highscreen Computer, die gab es hier in Berlin, gab es früher so eine Computerkette, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die hatten dann den klassischen Highscreen-Rechner und später hatte ich dann irgendwie einen HP-Rechner und
der HP hatte ich auch lange Zeit, allerdings dann mit Linux. Also ich hatte auch den HP dann.
Das ist natürlich immer, ja.
Ich hatte auch den HP dann erst SUSE, das hat mir nicht so zugesagt, und dann eben Gentoo Linux lange Zeit, bis es der gar nicht mehr tat. Und dann
und desto weniger es tat, desto öfter ist der Lüfter angegangen.
Ja, ja.
Die Dinger waren ja richtig laut.
Und schwer. Also was war denn, als ich dann auf Mac umgestiegen bin, das war ja dann auch zuerst noch so ein 13-Zoll-Gerät, den ich heute auch nicht mehr tragen würde. Ne? Aber das war schon so eine Erleichterung. Da sind ja 2 Kilo sozusagen weggefallen.
Ja.
Allerdings bin ich auf Mac umgestiegen, vor allen Dingen, weil ich bei dem Linux einfach zu viel Zeit in die Organisation des Betriebssystems gesteckt habe. Okay. Und das war mir dann, ich konnte dann eigentlich meine eigene Arbeit nicht mehr richtig machen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt Mac. Aber Musik ist natürlich, also ich muss so sagen, ich bin aus 2 Gründen bei Mac geblieben. Der eine Grund ist halt tatsächlich Keynote, wirklich bestimmte Dinge anbietet, die andere Programme nicht anbieten. Also zum Beispiel, dass ich meine Vorlesungen direkt aufzeichnen kann und so. Und direkt eben auch dann online stellen kann. Das ist also wirklich das ist wirklich eine tolle Sache. Und das zweite ist tatsächlich auch die Soundbearbeitung. Denn ich mache ja viel Soundbearbeitung. Und da gibt es eigentlich auch nicht, also ich meine, da gibt es natürlich Open Source Sachen, klar. Ne? Und es gibt inzwischen auch Phonic, was ja nun auch ein Web-Interface vor allen Dingen hat. Aber ich brauche halt immer noch auch, weil ich ja Sprachaufnahmen oft mache, die muss ich halt umwandeln und so. Und das war auch das Argument, warum ich dann keinen Windows-Computer mehr auf der Arbeit haben musste. Denn Bayern hat sich ja irgendwie komplett an Microsoft verkauft, hat man manchmal den Eindruck. Und der Freistaat möchte unbedingt, dass man das Microsoft-Betriebssystem benutzt. Aber da hätte ich so viel Software dazu kaufen müssen, die unglaublich teuer ist, die bei Mac einfach mit dabei ist. Also irgendwas umzukodieren in einen anderen Codec, ist halt, also so lossless oder so, diese Geschichten, das ist halt beim Mac einfach sozusagen im System mit drin. Da muss ich nicht teure Software kaufen. Ne? Das hätte ich sonst machen müssen. Ne?
Dafür ist der Rechner wieder ein bisschen teurer, aber gut. Mich hat vor allem auch die Stabilität des dieses Geschlossene ja. hat ja. mich sehr interessiert.
Ja.
Das ist also ein geschlossenes System, es läuft irgendwie stabiler.
Ja.
Und ich muss auch irgendwie nicht groß, wenn ich, ich meine, du musst ja mit solchen Rechnern, wenn du heute Musiksoftware installierst, musst du ja oft auch online sein. Mhm. Weil ja. du so ein Challenge-and-Response-Verfahren irgendwie hast oder ja. Ja. irgendwelche Lizenzschlüssel überträgst.
Genau.
Ja. Und da ist natürlich auch ein Apple wieder, ein Apple-Rechner auch wieder im Vorteil, weil du brauchst gar nicht irgendwelche ja. großen Viren, Programme etc.,
ja.
sondern kannst also diese Problematik auch so ein bisschen ausschalten.
Hm. Ja. Weil wir nicht zu viel Apple-Werbung machen müssen.
Nein, also nein, nein.
Viele
nein.
Dinge gibt es eben aber auch ja. Open Source. Also,
genau.
Wer ist noch da? Also gibt da ein ganz, ich komme immer nicht auf den Namen, mein Namensgedächtnis wird immer schlechter. Dieses Programm, mit dem ich meine Podcasts bearbeite, also schneiden und sowas. Audacity, genau, Audacity.
Ah ja.
Und das ist natürlich auch Open Source, das ist also gar kein Problem. Also man kann mit Open Source Tools eigentlich fast alles
und machen. Und letztlich auch in der Podcast-Szene sehr bekannt, Reaper.
Ja.
ja. Auch, also keine Open Source, aber halt ein sehr günstiges Source,
Programm. Aber ein günstiges Programm, ja.
Und da gibt's, und läuft auch auf allen Plattformen. Ich weiß nicht, ob auf Linux, das kann ich nicht genau sagen.
Mhm. Aber hier zum Beispiel zum Podcasten, Live-Podcasten wieder Nicecast, das ist zwar jetzt auch nicht so eine tolle Software. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht endlich mal verbessern. Haben da lange nichts mehr dran getan. Man hat halt so Bugs, wie dass man, wenn man den die Serveranbindung umstellt, muss man das ganze Ding neu starten und so. Das ist aber eigentlich 2015 nicht mehr State of the Art. Vor allem steht es nirgends, ne? Also dass man das machen muss. Man merkt nur, das geht alles nicht mehr. Aber es gibt wiederum da auch auf den anderen Plattformen keine wirklich vergleichbaren Dinge. Und ja, also insofern ist es halt schwierig, also wäre es jetzt schwierig für mich, mich von Apple zu trennen. Also diese drei Dinge. Nicecast, Keynote, ja, und diese gesamte Audio-Software, die halt mit dabei ist. Ja. Gut, sind wir durch mit dem Equipment?
Ja.
Mhm.
Und auf meinem Zettel steht eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel.
Da steht noch Mischform, Aneinanderreihung von Modulen.
Ja, aber freie genau. Mechanik. Darüber habe ich ja schon
gesprochen. In der Weltmusik.
Okay, das können wir auch nochmal, aber sind wir eigentlich auch schon drauf eingegangen?
Mhm.
Also Mischform hatte ich ja vorhin erklärt, auch anhand des Stücks April, dass ich halt im Grunde genommen mir eine Basis erstelle durch Aneinanderreihung bestimmter Akkorde, die sich dann halt nach einem gewissen Muster wiederholen, vielleicht auch mit einem B-Teil, wo andere Akkorde vorkommen. Und dann wieder der A-Teil, so.
Ja.
Und die stehen ja dann relativ fest. Und auf der Melodieseite in der rechten Hand auf dem Klavier wird halt improvisiert. Oder auch, kann auch umgekehrt sein. Akkorde rechts und Melodie links. Und das meinte ich auch so ein bisschen mit Mischformen. Oh, jetzt habe ich hier das falsche Programm geöffnet. Kleinen Moment, zapp. Und die Geschichten in der Weltmusik ist natürlich auch, da wollte ich halt auch noch kurz drauf eingehen, auf die mündliche Überlieferung. Das ist ja auch geschichtlich ein wichtiger Punkt. Also es gibt ja Kulturen, wo die Musik im Grunde genommen nicht in der Form schriftlich aufgezeichnet wird.
Ja.
Also Mali ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es ja Musikerdynastien, wo also im Grunde genommen von einem älteren Menschen Musik an einen jüngeren Menschen weitergegeben wird, die dann aber auch natürlich von dem jüngeren Interpreten wiederum in kleinen Nuancen anders gespielt wird. Und anders interpretiert wird.
Ja, klar.
Ich meine, sogar wenn wenn das erste Klavierkonzert von Beethoven gespielt wird, ist es ja immer anders. Klein, ja,
sicher.
Also auch das, da sind natürlich auch Unterschiede. Aber in diesen Weltmusikgeschichten oder auch in der Historie in bestimmten Kulturen, durch diese mündliche Überlieferung hat natürlich auch die Improvisation immer einen sehr hohen Anteil gehabt,
ja,
sozusagen. Und das finde ich auch schön und wichtig. Und dachte mir, das gehört hier auch noch kurz, das sollte hier auf jeden Fall auch kurz erwähnt werden.
Ja.
Also klar, es gab halt auch sicher bestimmte Bestandteile, die feststanden.
Also,
aber ich denke, es wurde auch immer viel dazu erfunden und weiterentwickelt, so frei.
Ja. Klar. Ja.
Ja, wie ich dann dazu kam, habe ich auch schon ein wenig darüber erzählt. Achso, dann haben wir hier auch noch natürlich einen wichtigen Punkt. Sollte natürlich nicht unerwähnt sein, bleiben. Die Improvisation der populären Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.
Wird da viel improvisiert?
Natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt, schau dir mal an, die Purple, zum Beispiel eine Studioaufnahme und eine Live-Aufnahme.
Ja, das ist anders.
Sind ganz andere. Und das sind nicht fertig komponierte Stücke, sondern das Gitarrensolo oder das von John Lord, das Orgelsolo ist live viel mehr ausgeprägter unter Umständen, dauert viel länger und ist natürlich improvisiert auch.
Ja, wobei natürlich, wobei du natürlich da eine Form der Populärmusik hast, die sozusagen auch schon wieder so eine Hochform ist der Populärmusik. Bei Populärmusik denkt man unter Umständen ja auch an Pop. Und
ja, aber für mich, also Populärmusik. Diese
Popsänger können ja oft gar nicht so richtig singen.
Also Pop ist für mich ein Teil der Populärmusik des 20. Jahrhunderts. Jazz, Rock, Blues, das ist für mich in dem Sinne, gehört für mich schon eher so in die Populärmusik hinein. Ich bin kein Musikwissenschaftler, ich würde das,
ich auch nicht,
würde das da so eher so hineinpacken. Und im Free Jazz zum Beispiel hat die Improvisation einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Da wird oft gar nicht aufgezeichnet, sondern die Leute haben eine Session und legen einfach los. Oder im Jazz gibt es ein Leadsheet. Das ist so ein bisschen auch sowas wie halt die Geschichten, was wir vorhin hatten, mit dem bezifferten Bass. Und dazu wird einfach gespielt.
Genau, aber Jazz ist nun wirklich keine Populärmusik, glaube ich.
Doch, ja? Würde ich hundertprozentig unterschreiben.
Okay,
also,
ich kenne mich da nicht aus. Also.
Adorno hat zum Beispiel den Jazz total abgelehnt, weil er es halt jegliche Populärmusik abgelehnt hat, sozusagen.
Ja, also ich kenne das Wort Populärmusik ja eigentlich auch nur, also natürlich unter der Bezeichnung Popmusik kenne ich sowieso, aber das Wort Populärmusik ist
Blasmusik.
Kenne ich eigentlich nur aus der bekannten Erzählung und dem gleichnamigen Film Populärmusik aus Vitula.
Aha.
Kennst du nicht? Ein unbedingt sehenswerter Film.
Kenne ich leider nicht.
Aus den 2000ern, ich weiß gar nicht, von wann der Film ist. Da ist er, der Film. Also der ist relativ neu und basiert auf einem Buch. 2004, nach dem gleichnamigen Roman. 2004 ist der Film. Und da geht es um das Leben in Vitula, das ist ganz weit im Norden. Nördlich des Polarkreises da zwischen Schweden und Finnland angesiedelt. Und also wie gesagt, es gibt einen Roman aus dem Jahr 2000, 2002 ins Deutsche übersetzt. Und daraus ist eben dieser Film entstanden. Und sowohl der Roman wie der Film ist schön. Bisschen so anrührend. Hat auch ein bisschen was mit Fremdenfeindlichkeit zu tun. Es passt also in unsere Zeit und Ja, also unbedingt sehenswert der Film. Und da geht es eigentlich auch um Popmusik, naja, um Unterhaltungsmusik.
Genau, wir haben
ja Lager und so. Und da gibt es so ein Schallplattengerät, was da auftaucht. Dann hören halt die Kinder diese Musik. Und da heißt es eben Populärmusik. Und daher kenne ich den Begriff Populärmusik, der mir sonst, also Popularmusik, ja, okay.
Ja, genau.
Wikipedia weiß, dass es eigentlich Popularmusik heißt.
Habe ich ja auch eben gerade
gesagt. Genau. Aber das heißt, glaube ich, Populärmusik. Der Film heißt. Die deutsche Übersetzung des Buches. Da ist es aber ein ironisch gemeinter Begriff. Aber es ist tatsächlich so, Begriffe Popmusik und populäre Musik unterscheiden sich ein bisschen.
Ja, ja. 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 Ich meine, also was hat die Grundlage gelegt für diese Musik? Das war ja im Grunde genommen die Musik der Sklavenarbeiter in den Staaten. Und die haben also unheimlich viel ausgelöst.
Ja.
Und ja. Die haben ja im Grunde genommen, also wenn man das mal so in einen Zusammenhang stellt, ist ja quasi aus dem Blues irgendwie auch der Rock'n'Roll und der Rock und dann auch irgendwie der Pop entstanden.
Mhm. Ja, stimmt.
Also das hängt ja irgendwie alles zusammen. Deswegen steht so auch macht in der das schon Sinn. Ja. Deswegen finde ich, macht das schon Sinn, das auch als Popularmusik insgesamt zu bezeichnen.
Ja. Ja.
Im Radio machen sie halt immer diesen Unterschied E und U. Aber ein
Divertissement,
ein Divertissement oder ein Divertimento ist auch eine Unterhaltungsmusik, wird aber ganz krass in die E-Musik reingepackt, obwohl es irgendwann dafür da war, Leute zu unterhalten.
Genau.
So. Ja. Also ein bisschen schwierig.
Ja.
Und
ja, es wird der Sache auch wirklich nicht gerecht. Also ich meine, richtig guten Jazz zu machen, ist auch schwer. Und wenn du diese Popmusik hörst, also die aktuelle, dann denkt man manchmal wirklich, oh, ist das billig.
Ja, da brauchen wir auch nicht viel Worte zu verlieren. Aber wo du Jazz ansprichst, da gibt es auch noch eine sehr schöne Technik, die ich allen empfehlen kann, die sich einfach auch mal mit Improvisation beschäftigen wollen. Und das sind die Tetrakorde. Die Tetrakorde haben auch einen eigenen Tonleiteraufbau. Da sollte sich eigentlich jeder mal irgendwie, der sich so dafür interessiert, auch einfach mal mit beschäftigen. Die haben ein eigenes System. Und wenn man sich ein bisschen mit Tetrakorden beschäftigt, also vier Klänge.
Du musst es vielleicht noch ein bisschen erläutern mit den vier Klängen.
Also wir haben ja normalerweise, also wenn wir von der C-Dur-Dreiklang, ist ja so ein feststehender Begriff. So, C, E, G. Ne? Das ist ein Akkord. Und Tetrakorde, da kommt halt immer noch eine vierte Stimme hinzu. Und wir haben also, wenn wir den C-Dur-Dreiklang um eine große Terz erweitern nach oben, als vierten hinzunehmen, haben wir halt dieses, was auch als C-Major-7 bezeichnet wird, haben wir also die siebte Stufe noch mit drin. Und nun gibt es ein System, was aufeinander aufbaut und das ist in Stufen geteilt. Mhm. Also wenn der Grundton ein Major 7 ist, dann ist er in der zweiten Stufe ein Moll 7, in der dritten Stufe auch ein Moll 7, in der vierten Stufe wieder ein Major 7 und so weiter. Und wenn man diese Akkord dann in eine Folge bringt, die wird auch meist mit Ziffern dargestellt, zum Beispiel diese 2-5-1 Verbindung, kann man sofort anfangen, so Modulation zu machen, hat eigentlich sofort eine Basis, auf der man dann wiederum eine Begleitung, also eine Melodie spielt. Also Tetrakorde einfach als Mittel, um sich selbst so einen Teppich zu schaffen. Und sie haben einen sehr schönen offenen Klang, also die große Septime hat einen sehr offenen Klang im Gegensatz zur kleinen, das ist dann der dominant Septakkord. Der ist etwas anders. Und wenn man sich ein wenig mit diesen Tetrachorden beschäftigt und mit den Verbindungen vor allen Dingen, hat man sehr schnell die Möglichkeit, so für sich einfach loszulegen.
Mhm.
Ja. Und da gibt es auch Literatur drüber. Es ist halt im Jazz ein ganz wichtiger Bereich.
Mhm.
Und kann ich nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Ich denke mal, zum Abschluss könnte man vielleicht einfach noch ein Stück spielen von
genau,
mir.
Genau, das machen wir.
Oder?
Das machen wir. Ja, nimmst du da wieder eins aus deiner Sammlung?
Genau.
Ich was man auf deiner Seite auch findet, also auf deiner Element of Art.
Soundcloud.com/element_of.
Genau, es ist schon in den Shownotes drin.
Oh ja, wunderbar, vielen Dank.
Ja.
Dann hören wir einfach jetzt noch Inner Space. Das ist auch nochmal ein Stück Gitarrenmusik.
Sagst du dann noch was dazu oder willst du erst was dazu sagen? Sodass
Inner Space ist also
wirklich zum Abschluss haben, die Musik?
Ja, oder?
Vielleicht ganz geschickt, wenn du vorher was dazu sagst.
Ja.
Und dann hören wir die Musik.
Können wir auch machen,
ja. Ja, ich gucke nochmal gerade, ob irgendwas im Chat noch offen genau. geblieben ist oder ob irgendjemand noch was fragen will. Also Mediatronics Studio hat sich hier sehr intensiv an der Diskussion beteiligt, aber mehr so am Rande. Wir haben über vor allen Dingen über Dinge gesprochen, die du dann auch gesagt hast.
Genau.
Mit den Studioaufnahmen und so weiter.
Mediatronics Studio habe ich übrigens auch gerade vor kurzem ein Stück gemacht,
was
also auch viel mit Improvisation zu tun hat.
Mhm.
Ich habe das jetzt hier nicht auf meinem Account.
Nee,
aber Mediatronics Studio hat auch einen Soundcloud-Account und wer mal möchte, kann ja da einfach mal reinhören.
Ich kann den auch verlinken. Wenn er mir noch den Link kurz schickt, dann wird der auch, kommt er auch nicht.
Genau. Inner Space ist halt ein Gitarrenstück, was ich gemacht habe, auch wiederum ähnlich aufgebaut wie das Stück April. Also auch wieder eine Akkordstruktur, die aber diesmal mit zwei verschiedenen Melodiestimmen auf der Gitarre begleitet wird. Also zwei Melodien. Ich war manchmal der Meinung, das haut nicht so hin, aber irgendwie habe ich mich dann doch damit angefreundet und deshalb wollte ich das jetzt einfach noch hier spielen.
Ist das auch Gitarre wieder?
Genau, auch Konzertgitarre. Einmal eine Akkordstruktur und zwei etwas im Panorama nach links und rechts gepannte Melodien. Und das wäre vielleicht ein guter Abschluss.
Genau.
Und
genau, dann können wir uns ja bei den Hörern der Aufzeichnung schon mal verabschieden. Und die Leute im Stream bleiben natürlich noch dabei. Mit denen können wir anschließend noch diskutieren.
Genau.
Okay, ja, dann danke.
Sehr Kommen. Gerne.
Ich kann,
bitte?
Bevor wir aufhören, muss ich natürlich noch ansagen, dass wir jetzt doch nochmal, also sozusagen angeregt durch deinen Auftritt hier, durch das Gespräch, oder schon bei der durch die Vorbereitung dieses Gesprächs, ich habe natürlich mit anderen Leuten auch darüber gesprochen und wir werden jetzt auf jeden Fall noch mehr zur Musik hören.
Oh ja.
Also ich möchte gerne, und der hat auch schon zugesagt, mit Gerhard Anger, mit dem ich ja sonst immer Lesungen mache, über Musik sprechen, weil der jetzt auch sehr viel wieder Orgel spielt. Und da machen wir was speziell zu Barock, also Bach und so. Und dann spielt er auch selber Sachen, denn dann haben wir kein GEMA-Problem. Und ich würde gerne mit Huckel was nochmal über Gitarre machen,
aber
diesmal so richtig und diesmal soll er auch Sachen einspielen von sich, damit man auch da keine Probleme hat, hoffe ich zumindest. Also es wird mindestens in absehbarer Zeit noch zweimal was zur Musik geben. Natürlich vermische ich das erstmal jetzt ein paar andere Themen, aber das soll dann auf jeden Fall kommen und damit die Vorfreude größer ist, wollte ich das auf jeden Fall heute schon mal ankündigen. Dann kommen die Leute dann vielleicht auch dazu und hören auch mal live mit und ja, klar. So, ja, Beim Migotronic Studio ist auch, schreibt mir gerade, ist auch der Song dabei. Also auf der Soundcloud-Seite, den ihr zusammen gemacht habt.
Genau, das müsste also das eins der aktuelleren Sachen sein. Summer Guitar Inspiration hieß das, glaube ich.
Ja, genau. Steht hier auch.
Da habe ich halt zwei Melodie-Elemente beitragen dürfen. Mhm. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe halt die Dateien von ihm bekommen, die Einzeldateien. Und habe dann halt immer wieder mir das angehört und dazu dann halt so zwei Synthesizer-Solo-Stimmen eingespielt.
Ja. Okay, also das, um ein bisschen Vorfreude zu erwecken. Und jetzt haben wir zum Abschluss Inner Space.
Okay, vielen Dank. Macht's gut. Danke. Schönen Abend.
Ja, tschüss. Thank you.